Francesco Wilking ist einer meiner allerältesten Freunde und gleichzeitig einer meiner liebsten deutschsprachigen Songwriter. Und wir kennen uns, seit wir mit 19 zusammen in Freiburg im Park saßen. Und mit Francesco rede ich natürlich über seine wunderschöne Band Die Höchste Eisenbahn. Wir reden über Songwriting, wir reden über Songwriting alleine und mit anderen. Wir reden über seine generelle Hansdampfigkeit in allen Gassen. Eine künstlerische Eigenschaft, in der ich mich sehr gespiegelt sehe. Und ich hoffe, dass euch das so viel Spaß macht wie mir. Hier kommt Francesco Wilking. Wir könnten aber zum Einstieg den Leuten erklären, warum wir uns schon so gut kennen.
Ja.
Oder? Dass sie sich nicht wundern, für die ganze Zeit Witze machen, die keiner versteht, oder?
Nee, total gerne.
Also wir kennen uns seit?
Krass, weiß ich nicht. 1999 oder sowas? Oder 98? Also zur Erklärung, wir haben uns in Freiburg im Breisgau kennengelernt.
Ja.
Ich bin da hingezogen, um irgendwelchen Bullshit zu studieren, und zwar im Wintersemester 1996/97.
Ja, da habe ich Abi gemacht.
Das heißt, Oktober 96 bin ich da hingezogen.
Ja.
Und dann hing ich halt da rum und bin immer nur zu den Vorlesungen gegangen, die recht spät am Vormittag angefangen haben. Und dann haben wir uns irgendwie kennengelernt, aber ich weiß nicht mehr wie, weißt du das noch?
Irgendwie, wie das in so einer kleinen Stadt so ist, dass man dann irgendwann immer da an den gleichen Orten ist, oder? Auf den gleichen
Konzerte.
Also ich war definitiv auf jeden Fall auf Konzerten von euch, also von deiner damaligen sehr schönen Band, Kicking Edgar Allan Poe.
Aha, krass, das weiß ich gar nicht mehr.
Da war ich, aber ich weiß nicht, ob ich da auf den Konzerten war, als wir uns schon kannten, weil ich dich kannte, oder ob ich da war, weil man da war.
Wir haben da aber auch, glaube ich, nur einmal gespielt oder so, weil mit der Band war es dann auch vorbei schon wieder.
Ah.
Also ich glaube, das war sozusagen unsere Schülerband. Und dann, als wir alle mit der Schule fertig waren und studieren gegangen sind, haben wir vielleicht noch ein Jahr oder so die Band weitergemacht. Und dann hat das aufgehört. Und dann haben wir aber gleich wieder eine andere Band angefangen. Das wurde okay. Dann Tele irgendwann. Und die hieß am Anfang noch so wie die Straße, in der wir gewohnt haben, nämlich Eschholz. Ganz furchtbarer Name.
Und aber als ich dich kennengelernt habe, warst du für mich sozusagen der Inbegriff von, guck mal, man kann auf Deutsch total tolle Songs und Songtexte schreiben. Das heißt, irgendwie musst du das schon gemacht haben.
Was ich mich erinnern kann, ist, dass wir so im Park saßen und genau. Uns irgendwie so gegenseitig Sachen vorgespielt haben. Und du hattest so eine Gitarre, wo du oben auch so einen Zettel draufgeklebt hattest, was wie so eine Straßenmusik-Setlist war.
Ja, es war meine Straßenmusik-Setlist. Und aber auf jeden Fall müssen wir uns da schon gekannt haben, weil da vielleicht Sachen dabei waren, die du mir gezeigt hattest.
Echt?
Obwohl, nee, genau, das war alles Englisch. Mhm. Und von dir habe ich dann aber, ich glaube tatsächlich, Nana Muscuri-Konzert gelernt. Und ich glaube, du hast mir Fanny van Dannen gezeigt. Das ich glaube, ich sein. Kannte den vorher gar nicht.
Ich war mega Fan auf jeden Fall.
Ja. Und dann, genau, das hast du mir, glaube ich, gezeigt. Und das war natürlich einfach zu spielen.
Genau, und dann weiß ich, dass wir im Park saßen und uns Lieder gegenseitig vorgespielt hatten. Und du hattest auch schon eigene Songs geschrieben.
Mhm, so anderthalb vielleicht oder so.
Sowas wie Kamikaze-Fliegen ja, oder sowas. Das hattest du sein. Schon geschrieben?
Ich glaube schon, es war auf jeden Fall war das der erste insofern.
Und irgendwas von wegen, dass du Popstar werden willst
ja.
Oder so?
Das ist tatsächlich sogar noch eine Helden-B-Seite geworden. Also den gibt es irgendwo in den Tiefen des
Genau, Internet. Da kann ich mich noch gut dran erinnern und das fand ich total geil. Und das hat auch so super reingepasst in dieses Universum von, keine Ahnung, Bob Dylan, David Bowie, Johnny Mitchell, so dieses.
Wir waren ja auch mal alles meine Vorbilder.
Ja, das hat sich
ich glaube,
so.
Glaube, auf Elvis Costello war ich noch nicht, oder war ich schon?
Nee, also glaube ich nicht.
War, kam ein bisschen später.
Glaube ich, Elvis Costello kommt dann erst, wenn man sich anfängt mit jenseits von Lagerfeuergitarre.
Oder so wie ich, man fängt an, sich damit zu beschäftigen, das super zu finden und merkt dann, dass man halt überhaupt keine Chance hat, jemals nachzuspielen.
Da gibt's ja gar nichts. Was soll man sich da nehmen? Das ist ja irgendwie Akkorde, okay, aber das ist ja dann trotzdem nicht das Lied.
Nee, und vor allem, ich habe irgendwann mal eine Übersetzung von I Hope You're Happy Now geschrieben. Und dann haben wir die versucht mit der Band, also mit meiner Solo-Live-Band halt irgendwie zu üben. Und alle sind echt verrückt geworden, weil die Struktur so krass ist. Aha. Weißt du, es ist halt super. Immer so, was kommt hier jetzt? Welcher Teil kommt hier jetzt? Und so.
Das finde ich total geil. Ich finde es, glaube ich, aber auch deswegen so geil, weil ich das nie machen würde.
Ich auch nicht.
Ich habe irgendwie in letzter Zeit viel so Chico Buarque gehört. Und Chico Buarque ist auch so einer, da geht irgendwie so ein Song geht los. Und du hörst und bist die ganze Zeit einfach dabei und es ist alles cool. Wenn man aber anfängt, sich das bewusst anzuhören, merkt man, dass wann wiederholt sich zum ersten Mal ein Akkord? Weißt du, da ist das Lied schon fast zu Ende.
Und das stimmt.
Und das ist halt wirklich so eine Form, die geht irgendwie über das ganze Lied. Ich hätte Bock mal sowas zu machen, aber einfach so wie so als Aufgabe, so wie ich Bock hätte, mal vom Zehner zu springen oder so, aber nicht. Weil es aus mir rauskommt.
Nee, bei mir auch überhaupt nicht. Ich bin immer noch irgendwie, glaube ich, so hängen, also beim Songwriting eher hängen geblieben auf so 60er Jahre Motown-Formen so, ne? Oder dass man halt immer bei so bestimmten Sachen.
Weil wir halt auch beide nicht so richtig an irgendeiner Art von Hochschule waren, wo dann irgendwie irgendwann so ein Hauptseminar, schreib mal 10-Akkorde-Lieder. Ja.
Wobei, was bei mir, wenn ich am Klavier schreibe, weil ich das halt nicht kann. Dann kommen so ein bisschen komplexere Sachen dabei raus, einfach weil ich nicht weiß, was die Akkorde sind.
Und dann sind es total abgefahrene
Akkorde. Ja, und weil ich, oder dann halt einfach nach der Gesangsmelodie gehe, die ich im Kopf habe, und dann mir irgendwie so die Akkorde dazu friemel, weißt du? Oder als ich mit Taitor zusammengeschrieben habe, dann habe ich halt so eine Basslinie gemacht, und das geht ja immer noch, und er hat die dann so ausgemalt, weißt du? Und dann habe ich halt Stopp gesagt, wenn es der Akkord war, den ich gehört hatte. Und das war dann zum Teil relativ freaky.
Das finde ich geil, sowas.
Aber ich wäre halt nie im Leben an der Gitarre darauf gekommen. Weißt du, wie das...
Weil man an der Gitarre, wenn man so eben vom Lagerfeuer oder von der Straßenmusik kommt, ist man an diesen komischen Akkorden, die so wie so ein Kinder-ABC sind, hängt man dann so, das ist dann wirklich so C, A, Moll, F, G.
Ja.
Und dann kann man da so ein bisschen vielleicht ausbrechen, aber nicht so richtig. Und irgendwie ist es schon so ein bisschen langweiliges Kästchenschema, wenn man so an seinen eigenen Gitarrenkünsten oder auf seine eigenen Gitarrenkünste limitiert ist. Also ich finde es zum Beispiel immer total geil, wenn mir Leute, die auch nichts gelernt haben wie ich, wenn mir Leute Sachen vorspielen und dann sage ich dann so, das ist total geil, was sind das für Akkorde? Und dann sagen die so, keine Ahnung.
Ich sage immer keine Ahnung.
Echt?
Ja.
Aber du weißt doch, ob das irgendwie A oder E oder C
ist. Also das schon. Aber sobald es halt ein bisschen komplexer wird.
Nein, aber es gibt ja Leute, die greifen einfach irgendwas auf der Gitarre, weil sie denken, das klingt irgendwie cool.
Ja, ist auch cool.
Und die spielen dann irgendwie 20 Akkorde, wissen keinen einzigen also wissen keinen einzigen Namen von dem Akkord.
Kann bei mir schon auch passieren.
Ja? Ja. Das finde ich total faszinierend, weil das heißt ja dann, dass sie nur aus der Musikalität raus was schreiben. Das finde ich irgendwie, finde ich geil. Das würde ich wahrscheinlich auch so machen, wenn ich einen Song auf dem Saxophon schreiben würde.
Eben, weißt du, wenn du ein Instrument nimmst, was du nicht kannst, dann passiert das automatisch, weil du halt einfach denkst, ich mache das, bis ich finde, dass das irgendwie so klingt.
Ich spiele da so lange drauf, bis der Ton rauskommt.
Oh, wie geil. Ich glaube, wir haben hier gerade quasi ein Hörbeispiel für, wie wir uns kennengelernt haben. Ich glaube nämlich ungefähr genauso. Wir saßen 5 Minuten zusammen im Stadtpark, Stadtgarten.
Ja.
Und haben halt uns unsere Lieblingsbands und vor allem Lieblings-Songwriter um die Ohren gehauen.
Das stimmt. Und ich glaube, du hattest mir was voraus, nämlich du hast aktiv Straßenmusik gemacht. Ich habe das nicht gemacht, weil entweder ich hatte nicht dran gedacht, dass es das gibt überhaupt oder als Möglichkeit für mich gibt. Oder ich fand es irgendwie uncool.
Ja,
das kann auch
sein.
Ist
ja auch voll.
Also aber ich meine, das weiß ich nicht. Also ich erinnere mich nicht. Ich habe sicherlich...
Ich hatte nicht das Gefühl, dass du mich darin uncool fandest. Also ich habe mich sozusagen nicht... aber es ist ja auch irgendwie so eine feine Balance. Weißt du, du hast ja auch, wenn du Straßenmusik machst, unheimlich viele Momente, die so ein bisschen unangenehm oder ein bisschen peinlich sind. Und du hast halt voll schöne Momente.
Ja, genau. Und wahrscheinlich habe ich die nie so richtig erkannt, sondern habe immer nur die unschönen Momente erkannt. Mhm. Deswegen die paar Male in meinem Leben, wo ich Straßenmusik gemacht habe, habe ich wirklich das nur deswegen gemacht, weil ich Kohle gebraucht habe.
Ja.
Also
aber so, in Freiburg verdient man damit übrigens auch Kohle wie bescheuert.
Ich habe das wirklich? Sicherlich in Freiburg am Ende des Monats irgendwie 2-3 Mal gemacht oder so. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, wenn ich jetzt Yesterday und Redemption Song und Blowing in the Wind gespielt habe,
ja,
dann ist mein Repertoire an Welthits irgendwie aufgebraucht. Genau. Und dann muss ich wieder mit dem ersten anfangen.
Oder die B-Seiten spielen.
Oder die B-Seiten, aber da passiert ja dann nichts.
Nee. Klar, dann hast du halt immer so einen Borowski vor der Nase stehen. Der
und dann kriegst du aber kein Geld, also wenn du Gitarre ja. spielst und singst.
Aber weißt du was, du hattest halt eine Band. Und bei mir war es so, dass ich eigentlich, ja, Straßenmusik war ja sozusagen mir schon völlig klar, ist irgendwie das Wartegleis zu, man möchte eine Band haben.
Mhm.
Und auf deinen Konzerten habe ich dann wiederum, weißt du, dieses Moment gehabt, dass ich das gesehen habe und dachte, das muss man machen.
Das ist auch das Geilste.
Ja,
also, ich
komme, also dass ich wirklich, ne, dass ich da stand und dachte, boah.
Ich komme auch nie da raus irgendwie. Also ich will auch immer nur in Bands spielen. Also wenn ich dann irgendwie, wenn eine Band aufhört, dann bin ich vielleicht, das ist so wie so ein Beziehungsding, dann bin ich vielleicht irgendwie 4 Monate alleine und spiele so Pläne, Sachen unter meinem eigenen Namen rauszubringen und dann ist es wieder eine Band irgendwie. Das,
witzig. Genau, das finde ich nämlich total interessant bei dir, dass ich das Gefühl habe, du machst ja immer irgendwie viele Sachen gleichzeitig, seit ich dich kenne, oder? Oder hast du, also genau, du bist aber immer in solchen Kollektiven eigentlich, ne? Du bist immer in so, ich meine, Kicking Edgar Allan Poe, diese erste Band, die ich übrigens auch richtig cool fand, das war ja auch eine Riesenband, oder?
Das war, die war riesig.
Das waren ja.
Das hat sich aber irgendwie Bläsern. Einfach so ergeben. Das war halt Lörrach und in Lörrach gab es so bestimmte Leute, die irgendwann angefangen haben, Musik zu machen und dann hat man sich getroffen und dann kam noch und irgendjemand hat, alle hatten irgendein Instrument gelernt.
Ja.
Und deswegen haben die das dann auch bei uns gespielt. Also dann kam irgendwie Martin und hat Querflöte gespielt, dann kam jemand hat Saxophon gespielt und irgendwann waren wir eine große Band mit Bläsern und Percussion. Also wir waren 10 Leute dann, glaube ich. Und das hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht, aber das war halt wirklich so wie so eine Spielwiese, in der man, auf der man aufwächst.
Ja.
Und dann, um das weiter, weil jetzt sind wir sozusagen zurückgesprungen, um unsere Geschichte weiterzuführen, das ist nämlich dann interessant, weil du sagst dann, du bist 98 weg.
Ja.
Da habe ich dann noch so ein bisschen weiter geömmelt in Freiburg, aber nicht so, ich habe nicht so das Freiburg-Ding gemacht, was alle gemacht haben, nämlich einfach in Freiburg studieren und wenn das Studium fertig ist, auch wieder irgendwo anders hin, sondern ich bin da einfach gewesen und habe nicht so richtig studiert und habe Musik gemacht. Und dann bin ich nach Berlin 2001 und habe dann, glaube ich, wirklich so gefühlt eine Woche, nachdem ich da angekommen bin, dein Gesicht in der City gesehen.
Ach komm.
Von wegen, dass du eine Band hast, die damals, glaube ich, noch nur Helden hieß, kann das sein?
Ja, ganz kurz. Also wir haben ganz kurz hießen wir nur Helden und dann hat sich herausgestellt, dass es eine erwachsene Leute-Band gab, also irgendeine Band, die es schon ewig gab, die so hieß.
Clowns und Helden.
Nee, wirklich Helden. Ja, dachten wir auch das, aber es gab eine, die hießen wirklich einfach nur Helden und die haben uns das dann auch wirklich verboten. Also wir haben gefragt und dann hatten wir, weißt du, hatten wir schon diese handbemalten T-Shirts, auf denen eben drauf stand, wir sind Helden.
Ah,
die hatten wir schon.
Das stand auf den T-Shirts drauf, war aber gar nicht euer Bandname.
Ja.
Ach krass.
Und dann haben wir gesagt, okay,
dann heißt Nena schon mit rumgelaufen.
Ja. Ja. Aber Gott sei Dank, weil es haben wir dann, finde ich viel, weil ich finde es viel besser als Helden. Auf jeden Fall, ich fand das cool und weil ich mochte auch, weißt du, They Might Be Giants.
Stimmt,
und,
They Might Be Giants.
Und so, ich fand es irgendwie cool, so einen Halbsatz mal mindestens als Bandner.
Und dann haben wir uns, und das war, glaube ich, auch irgendwie so eine Art Zufall, kann es sein, da haben wir zusammen in Hamburg im Molotow gespielt. Kannst du dich da noch
erinnern? Ja, so ein Vage, ja. Ah ja, witzig.
Im mini kleinen Molotow.
Ja.
Da haben erst wir gespielt als Tele.
Mhm.
Da haben wir irgendwie, glaube ich, unsere erste Platte gerade gemacht. Und dann habt ihr gespielt, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal so gesagt habe, habt ihr gespielt und da habt ihr halt schon alle Hits am Start gehabt.
Ach echt?
Ja.
Krass.
Also Ja. Die EP wahrscheinlich einfach.
Ja, genau. Wir hatten eine EP und irgendwie konnten dann auch, mussten auch von vorne anfangen, wenn das Set und, zu Ende war.
Und da habe ich dann schon so gedacht, das wird richtig fett.
Ja.
Nee, das war wirklich so, also das habe ich richtig so große, stand ich wirklich so mit großen Glubschaugen davor und habe gedacht, boah, was sind das für krasse Songs?
Ey. Echt, wie geil.
Also sowas wie, wir müssen nur wollen und guten Tag. Ich glaube, ich hatte das davor. Ich hatte das, glaube ich, nicht gehört vor dem Konzert.
Witzig, witzig.
Das ist so lustig, ich kann mir das
vorstellen. Aber es war sozusagen, eigentlich hast du dann die Früchte deiner Inspirationsseins gesehen. Ja, wirklich. Naja, weil ernsthaft, also es war das erste Mal, als ich dich auf der Bühne gesehen habe mit eben jener Riesenband, dass ich dachte, guck mal, das kannst du machen. Das ist ja voll. Also weißt du, so dachte, also irgendwie sowas eingerastet ist, dass ich dachte, geil, mit irgendwie, weil das ja selten ist, glaube ich, wenn man außerhalb von Hip-Hop auf jeden Fall guckt, ne, dass Leuten Texte so wichtig sind. Und ich glaube, auch deswegen sind wir, glaube ich, von Anfang an so eingerastet miteinander, weil man einfach nicht so oft Leute findet, denen das so wichtig ist und denen aber gleichzeitig die Musik nicht egal ist. Weißt du, ich will, dass die Leute halt denken und tanzen und das hatte ich halt bei dir gesehen.
Ich glaube, da sind wir tatsächlich total verwandt, weil ich habe auch noch nie diese Frage verstanden, was kommt bei dir zuerst, der Text oder die Musik und dieses, das irgendwie so auseinander zu friemeln. Also ich meine, ich finde, wenn man könnte so Richtung Ergebnis orientiert halt, könnte man sagen, es ist erst dann schön, wenn die Musik und der Text fertig sind, dann ist es toll, dann ist es ein Lied und dann irgendwie noch an der Musik rumzuschrauben oder am Text rumzuschrauben, ist dann irgendwie mühsam, dass man sagt irgendwie, ja, das ist jetzt irgendwie ein cooler Song, aber der Text ist irgendwie noch blöd, das geht mir gar nicht so richtig in die Birne, weil das, weißt du, du kannst ja nicht einfach sagen, du hast irgendwie den Song und dann hast du aber einen anderen Text drauf. Ein gutes Lied ist ein gutes Lied und das andere ist halt irgendwie ein Gedicht oder eine Symphonie oder sowas.
Ja, aber genau, es muss so, also das habe ich nämlich auch nie verstanden, weil ich das Gefühl habe, Songs müssen so eine Zwangsläufigkeit haben. Also wenn die nicht hätten werden müssen, hätte man sie nicht schreiben brauchen.
Genau.
Oder so. Also ich habe eine unheimliche Allergie immer gehabt, zu viel an Songs so rumzuschrauben. Weil ich so das Gefühl habe, also ich lasse einen Song dann lieber fallen, wenn ich das Gefühl habe, dass der nicht aus sich heraus
ich finde auch
so eine Schlüssigkeit auch entwickelt.
Ist auch so ein bisschen so ein Zeitding natürlich, gell? Wenn man jetzt irgendwie so eine Ursprungsidee hat und am besten ist natürlich, wenn aus dieser Ursprungsidee schon ganz viel entsteht.
Also und wenn klar
du,
ist.
Genau, wenn du es schaffst, in dem Moment, wo du die Inspiration hast, den Song möglichst weit und möglichst fertig zu schreiben, dann ist geil.
Ja.
Aber wenn du dann nur eine Strophe hinkriegst und irgendwie, dann brauchst du halt für die zweite Strophe brauchst du dann irgendwie 2 Wochen und für den ganzen Song brauchst du dann ein halbes Jahr, wenn es, also du musst halt schon.
Ja, genau. Wenn man nicht den ersten Impuls quasi nach Hause reitet.
Genau.
Dann wird es super mühsam.
Ja, das ist eigentlich am besten. Also ich finde, weil sonst kannst du auch alles in Frage stellen. Dann kannst du sagen, ich habe 3 Wochen später habe ich eine Bridge geschrieben, die ist aber komischerweise nicht so gut. Das, was davor war, dann denkt man so, ja klar.
Ja, klar.
Das ist ja auch in einem anderen Licht
aber fotografiert du das dann worden auch?
Oder sowas.
Ja, genau. Ja, das Licht hat sich schon verändert.
Das Licht oder hat es sich verändert, es war nicht mehr Sommer.
Es war nicht mehr so dringend.
Genau, es war nicht mehr so dringend, ich war nicht mehr so traurig.
Ja, voll. Ja,
keine Ahnung, weiß ich nicht. So.
Aber ich habe das zum Beispiel früher dann auch oft nicht gemacht und zum Beispiel auch in diesem Heldenkontext dann manchmal auch so auf irgendwas gewartet. Weißt du, also ich habe, weil wir hatten ja dieses, dass alle Musik geschrieben haben und nur ich aber die Texte und die Gesangsmelodie so. Und dadurch hatte ich dann oft die Situation, dass ich sozusagen so eine halbe Textidee hatte und dann habe ich die aber aufgehoben, um sie nicht aus Versehen fertig zu schreiben, damit ich sozusagen für alle genug Platz lasse für ihren kreativen Ausdruck, ne, damit alle genug vorkommen und habe dann sozusagen so halbfertige Ideen halt so zurückgehalten.
Aber die hattest du die ganze Zeit im Hinterkopf?
Hatte ich natürlich die ganze Zeit im Hinterkopf und habe dann gewartet, bis von jemand anderem sozusagen irgend so ein Schnipsel kam und dann hat sich das so ineinander und es hat auch oft total toll funktioniert, aber dadurch hatte ich halt eben nicht mehr diesen Aspekt mit dem, dass irgendwas, was mir gerade so eingefallen ist, dann einfach so ungefiltert aus mir rausplattern kann.
Ja, das kann ich total gut verstehen, aber andererseits kann man ja sagen, es sind einfach 2 Techniken.
Ja, voll.
Das total. Eine ist, du lässt einfach alles rausplattern.
Genau.
Und das andere ist, also was ich zum Beispiel in letzter Zeit ganz oft gemacht habe, ist Songs im Kopf fertig geschrieben.
Ja.
Bevor ich die einmal gespielt habe, komplett im Kopf ausformuliert. Irgendwie. Mhm. Natürlich immer mal ins Handy reingesucht, weil man geht ja dann in Rewe und dann kommt ein anderes Lied und dann ist das eigene weg.
Aber, oder klingt plötzlich wie...
dann klingt es plötzlich genauso wie Foreigner. Und das habe ich oft gemacht und das finde ich total cool, weil dann ist man praktisch in dem Moment, wo man es zum ersten Mal irgendwie aufnimmt, ist es eigentlich schon fast fertig.
Genau, das mache ich nämlich inzwischen auch immer mehr oder habe das halt immer mehr gemacht, weil ich dann irgendwie so das Gefühl hatte von so einer größtmöglichen Stimmigkeit. Oder? Also, dass sowas so aus einem Guss.
Genau, genau. So und auch den Ideen so hinterherhängen. Also, es gibt zum Beispiel diesen Satz von Bob Dylan, den ich ganz gut finde, der gesagt hat, die besten Ideen, so Textideen oder Melodieideen oder so, das sind die, die du in dem Moment bekommst, wo du eigentlich schlafen willst.
Ja.
Also, wo du am Einschlafen bist und dann kommt diese Idee und dann musst du aufstehen und die irgendwie fixieren oder dranbleiben, weil dann kommen nämlich vielleicht noch mehr Ideen.
Ja, genau.
Und das ist das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dass du dann praktisch sagst, nee, scheißegal.
Morgen.
Ich schlaf ein und morgen, weil morgen geht's nicht mehr und so. Das,
total.
Ich find diesen Gedanken total cool. Andererseits macht er natürlich mega voll Stress.
Voll Stress. Ich habe aber inzwischen wirklich, ich habe so einen Leuchtstift neben dem Bett.
Echt?
Also ich habe einen Stift, der vorne, weißt du, so eine kleine Lampe hat. Aha. Und kann quasi nachts ohne Licht anzumachen Sachen aufschreiben.
Geil. Ich glaube, Lieder können so auf alle möglichen Arten und Weisen entstehen.
Die können auch immer toll sein, aber auf die Art und Weise macht man sich's halt selber am einfachsten.
Genau.
Also man hat am wenigsten dann so Geburtsschmerzen und so, ne? Wenn man einfach sagt, okay, jetzt ist der Moment. Also ich finde, der Song hat immer in dem Moment, wo einem einfällt, halt die meiste Energie.
Genau.
Und
genau.
Die musst du sonst absichtlich wiederherstellen.
Die musst du absichtlich wiederherstellen und dann musst du halt irgendwelche Techniken haben und Tricks haben, wie du das irgendwie zum Laufen kriegst wieder. Und manchmal ist es auch einfach weg, ist es auch einfach verloren.
Ja.
Deswegen gibt's ja auch einfach Songs, die bekannt sind, die einfach kurz sind. Ja. Weil einfach, da ging einfach nicht mehr.
Aber mir geht es inzwischen auch manchmal so, dass ich das bei anderer Leute Songs, auch so Songs, die ich schon total lange kenne, weißt du, Songs, die man als Kind mochte und deshalb den Text nie so richtig gehört hat oder so, dass ich daran jetzt merke, wenn den Leuten zur zweiten Strophe irgendwie so die Ideen ausgegangen sind.
Das ist schrecklich. Aber da gibt's einen ganz einfachen Trick. Einfach Strophen tauschen.
Ja, genau. Ich mache das oder mit Zeilen, ne? Auch also innerhalb der Strophe, dass es halt auch immer auf der stärksten Zeile auf jeden Fall endet und zum Chorus hinführt.
Das ist geil. Und das ist ja auch so, ich meine, man hat oft einen Krampf und dann überlistet man sich irgendwie und dann ist der Krampf wieder gelöst sozusagen. Es gibt diesen klassischen, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, hier Paul Simon, der mal gesagt hat, dass er sich Zeit seines Lebens über die zweite Strophe von Bridge Over Troubled Water aufregt, weil die so scheiße ist. Und da habe ich gedacht, als ich das gehört
habe. Welche ist das nochmal, warte?
Weiß ich gar nicht. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, hä, was hat noch nie jemand außer dir, hat das noch nie jemand gedacht?
Ja.
Aber jetzt, wo du es gesagt hast, weißt du.
Geil. Aber der ist ja auch so perfektionistisch, Paul Simon, ne? Dass der, wie lange hat der geübt für, ich habe irgendwann mal diese Doku gesehen, dass der tatsächlich sozusagen die Gesänge von Graceland so lange geübt hat, ich glaube monatelang, also ich glaube, er hat sowas wie 3 Monate, nachdem alles aufgenommen war, geübt, wie er genau seine Gesänge setzen will. Und die sind ja unfassbar gut gesetzt, also groovemäßig, ne? Das ist, wirkt ja so mühelos, aber es ist unglaublich souverän.
Das kann ich mir super vorstellen, so.
Und er hat echt anscheinend 3 Monate lang da halt rumgefrickelt mit, wie das dann so super lässig da drüber fließt.
Aber vielleicht, wenn du jetzt den ersten Take hören würdest, würdest du wahrscheinlich trotzdem denken, das klingt ja genau gleich.
Ja, was? Entweder das, also, oder man würde denken, ah, was ist das für ein hölzernes Rumge...
Dann wäre gut, dann könnte man sagen, Paul, das war wirklich, hat sich wirklich total gelohnt. Aber ich würde eher das erstere tippen. Das hat er für sich gemacht und in Wirklichkeit war aber alles schon die ganze Zeit da und der oder die Tontechnikerin hat die ganze Zeit, was hast denn du für ein Problem, aber solange ich hier nach Stunden bezahlt werde, ist okay. Alles gut.
Aber hast du das auch so? Ich habe das manchmal, dass ich so ein ganz bestimmtes Entzücken, wenn man so einen Groove genagelt hat. Natürlich. Das hast du bestimmt, ne? Weil natürlich. Du hast das ja auch, also dass sowas rauskommt. Ich meine auch schon der Moment, wo man das aufschreibt und sich daran freut, wie die Wörter quasi von der Seite bouncen.
Total geil, ja.
Oder?
Das stimmt.
Das ist so.
Ja, aber das ich glaube, das ist noch mehr dein Ding, weil du hast praktisch du hast noch mehr mit Rhythmik und Doppelreimen und sowas.
Ah, ich habe das Gefühl, dass du das mit der Rhythmik auch total hast.
Ja?
Also gerade, weil zum Beispiel ich schreibe manchmal diese rhythmischen Sachen, also was ist das so? Oder so, ne? Sachen, die eigentlich sozusagen auch ohne die Musik, wo du einfach so Claps zumachen könntest und die haben schon so einen Binnengroove, die schreibe ich ganz oft im Laufen. Ach, weil krass. Das Laufen hat so einen Groove und dann läufst du in so einem bestimmten Tempo und dann hörst du das immer wie so ein Grid, weißt du, wie so ein, dass du deinen Pattern so drüber setzen kannst. Und das Witzige, ich hatte bei dir das Gefühl, dass du das bestimmt auch so machst.
Ich habe auch so Patterns tatsächlich, aber die kann ich nicht so richtig an irgendwas festmachen. Das ist so ein bisschen wie, das sind so wie Akkorde oder Rhythmusdinger, die ganze Zeit eigentlich, also jetzt nicht während wir reden, aber die laufen eigentlich die ganze Zeit in meinem Kopf rum. Und es gibt dieses schöne Lied von Gillian Welch, Everything is Free Now, wo sie singt, Every day I wake up humming a song. Und das ist bei mir tatsächlich auch so. Das bei mir sind die ganze Zeit irgendwelche Melodien.
Aber deine eigenen oder irgendwelche?
Entweder das sind meine eigenen oder halt aus dem Supermarkt. Oder irgendwas, was ich gerade gehört habe, was sich dann aber verändert. Also das ist auch immer total interessant, weil ich höre irgendwelche Songs oder irgendwelche Musik und die verändern sich dann über den Tag. Die laufen so weiter in meinem Kopf und werden dann zu irgendwas eigenem.
Musst du es dann festhalten, damit es so...
Ja, das mache
ich. Oder kannst du dir das dann von alleine merken, weil das halt sozusagen dein eigener Ohrwurm jetzt ist?
Nee, die Melodie kann ich mir nicht merken. Mhm. Aber ich habe dann oft wie so eine, die sind dann auch so wie mehrstimmig, weißt du, mit Bassline und Akkorden und sowas. Also die haben dann so eine Struktur schon und das sind dann oft so Sachen, die ich so nacheinander ins Handy reinsingen muss.
Auch die Bassline und so?
Ja. Also,
witzig.
Damit man praktisch mit der Tonart, ich habe dann so eine Idee, dann muss ich irgendwie stehen bleiben, dann gehe ich irgendwie Sprachaufnahmen und dann geht's so, okay, das ist die Beste. Und dann kommt die Melodie drüber, dann kommen so wie die Akkorde wechseln und dann kommt vielleicht sogar irgendeine Zeile. Und dann hatte ich schon Angst vor dem Moment, wo ich da sitze und das mit Gitarre spielen muss, weil ich dachte, fuck, wenn ich mich dann jetzt mit der Gitarre hinsetze, dann kommen wieder nur meine langweiligen Akkorde, die mir einfallen.
Da hilft das halt, wenn man zum Bass spielt. Also das hat mir Taito beigebracht. Tatsächlich, wenn man, also du spielst ja total gut Gitarre so, ne? Aber wenn man irgendwie limitiert ist auf seinem Instrument, hat Taito mir gesagt, soll man zu Basslinien schreiben. Und das ist wirklich total genial. Weil wenn du dann sozusagen nur die Basslinie dazu schreibst, dann bleibt das halt alles offen. Und das hat bei mir und Taito wirklich super schön funktioniert, weil ich dann, wenn er so, er hat dann so Sachen angeboten, die mir im Leben nicht eingefallen wären. Aber ich konnte halt immer sagen, welcher es ist. Weißt du, ich konnte immer sagen, ja, den hatte ich gemeint.
Ach, geil.
Aber es war dann halt trotzdem irgendwas mit einer 12 drin, was mir hundertprozentig nicht eingefallen, also was ich einfach nicht...
Und das, was dir eingefallen wäre, wäre dann auch nicht besser gewesen, als das, was er...
Nee, eben nicht, sondern es wäre dann so eine... Ich habe das schon so gehört. Also, ne, weil ich halt von der Gesangsmelodie ausgegangen bin und die hat bestimmte Akkorde verlangt, die ich aber überhaupt nicht kenne.
Das ist aber geil, weil die Sachen, die mir einfallen, verlangen, glaube ich, einfach nur die Akkorde, die... Ich bin dann zwar total enttäuscht, aber das sind halt dann die...
Das weiß ich nicht, weil du hast ja auch
von deinen Akkorde.
Du hast ja schon ganz schön, gerade weil du ja auch so viel so brasilianische Musik gehört hast und so, ne? Also du hast ja schon oft, finde ich, auch so Jazz-basierte oder teilweise sogar so Weltmusik, ist ja ein schwieriges Wort, aber halt, ne? Also irgendwie Melodien, die jetzt nicht so ultra naheliegend sind, finde ich. Also catchy as fuck, aber trotzdem jetzt nicht alles super irgendwie AB.
Das kann sein und zumindest will ich da immer hin. Deswegen freue ich mich auch immer auf jede neue Aufnahme, auf jede neue Session, weil ich dann denke, vielleicht kann ich da endlich dieses Ding durchdrücken, dass auf der Platte keine Snare drauf ist oder sowas oder keine Snare auf die 2 und 4 oder dass irgendwie der Rhythmus umgedreht ist oder sowas oder dass es keine scheiß Refrains gibt, die irgendwie nach Toplinern klingen oder sowas.
Ja.
Sowas.
Das müssen wir kurz erklären für die Hörer, was ein Topliner ist.
Ein Topliner oder eine Toplinerin ist inzwischen eine richtige Berufsgruppe, oder?
Ja, ich glaube, ich wäre, wenn ich Co-Writings, was wir auch gleich erklären, machen würde, dann wäre ich Toplinerin.
Aber Toplinerin ist doch Melodie eigentlich hauptsächlich, oder?
Oder Melodie ist es auch, und Text, oder?
Text auch?
Toplinen, dachte ich, sind die Leute, die sozusagen das schreiben, was man so mitsingt, wenn man...
Also man kann sich das so vorstellen, mir hat das mal jemand erklärt, mit so Trailerparks in Amerika. Mhm. Dass praktisch angehende Stars von der Plattenfirma in so einen Trailerpark geführt werden. Und im ersten Wohnwagen ist jemand, der oder die ein Beat macht.
Ja, aber so ist es wirklich. Also das muss man, glaube ich, kurz dazu erklären.
Ja.
Oder halt so Fabrikhäuser.
Genau.
Wo wirklich, also wenn jetzt Lady Gaga oder
genau, Beyonce Lady Gaga, so, stellen wir uns vor, es ist Lady Gaga. Lady Gaga geht in das Haus oder in den Trailerpark, ins erste Zimmer, pickt einen Beat.
Ja.
Geht mit diesem Beat ins nächste Zimmer und da ist jemand, der oder die Akkorde macht. Dann pickt Lady Gaga die Akkorde, die ihr am besten gefallen. Und dann kommt, glaube ich, auch schon der oder die Toplinerin, oder?
Ja.
Also dann hast du praktisch einen Beat und du hast die Akkorde. Und dann kommt noch jemand, die dir dann sagt, ah, das gefällt mir gut. Ich glaube, da könnte man sowas singen wie, heute ist ein schöner Tag.
Ach so, du meinst, dass das nochmal aufgeteilt ist in Leute, die Text?
Ja.
Ah, das wusste ich nicht.
Na, deswegen siehst du ja auch immer, wenn du jetzt irgendwie, wenn, keine Ahnung, Nina Chuba Gold geht.
Ja.
Dann siehst du so ein Foto, wo irgendwie 15 Leute mit einer goldenen Schallplatte in der Hand sind. Die haben halt alle mitgeschrieben.
Ja, klar. Ja. Das geht ja dann auch total schnell. Also vor allem, wenn du fair bist.
Nee, wir haten hier nicht. Gell?
Nee, vor allem, wenn man fair ist, dann ist es ja auch so, dass also gerade in Amerika echt jeder eine goldene Schallplatte kriegt, also oder eine Beteiligung am Songwriting, der echt einmal durch den Raum gegangen ist.
Die waren da zufällig, haben da irgendwas geholt. Was
vorher da? Warte, ich brauche noch meinen Akku. Huch, ich habe einen Country-Hit geschrieben. Ja. Und aber ich meine, diese Idee von den Toplinern, die gibt's sogar, glaube ich, auch jetzt nicht nur, wenn es so im extrem zugespitzt ist, wie wir es jetzt gerade beschrieben haben, was aber übrigens, werte HörerInnen, kein Witz ist, sondern passiert für so in so Hitmaschinen.
Was es schon immer gab auch.
Also was es auch ja immer schon gab.
In 50ern, 60ern und was weiß ich, gab es das ja auch schon.
Aber ich glaube, es gibt auch tatsächlich so feste Teams, weißt du? Es gibt so Leute, die schreiben halt zu zweit so Hits und einer oder eines halt so der Topliner, die Toplinerin. Und wie das andere heißt, vorher habe ich vergessen.
Ja, ich glaube, aber also da müssen wir jetzt, können wir auch am Anfang ein bisschen zu werten. Es hat auch einen sehr hässlichen Aspekt.
Ja.
Und nämlich, dass zum Beispiel die Plattenfirma sich Musik anhört und sagt irgendwie...
Irgendwie so.
Nee, sie sagt dann irgendwie, die hören einen Song und sagen dann irgendwie, ja, ist ganz cool, aber irgendwie fehlt da noch die Topline.
Ja, klar.
Weißt du, und dann rufen die halt einen Topliner oder eine Toplinerin an und dann wird da einfach noch so eine Melodie und so ein Vierwortsatz drüber gebacken.
Und irgend so ein, irgendwas mit
Ja, ach, ja genau, das ist die Millennials.
Millennial-Woos.
Nee, das ist, aber ich meine, da brauchen wir gar nicht drüber reden, weil da sind wir nicht so richtig zu
kompetent.
Hause.
Dann, nee, ich habe das ehrlich gesagt ein paar Mal auf Drängen sozusagen meines Verlegers mal so ausprobiert, weißt du, dass ich zu so Sessions gegangen bin. Und,
ja, du hast doch einen mega geilen Song mit Maxim zum Beispiel geschrieben.
Das ist was anderes.
Das war doch auch, da warst du auch die Toplinerin dann, oder?
Da war ich dann im Prinzip, weiß ich gar nicht, da habe ich immer das Gefühl, bin ich eher so ein bisschen wie so Hebamme oder so. Weißt du, dass ich, glaube ich, ganz gut jemandem vielleicht helfen kann, rauszufinden, was der Song, was er mit dem Song möchte und dann irgendwie helfen kann.
Also er hatte das alles schon in sich drin.
Ja, und ich glaube, ich bin dann in so einem Kontext vielleicht eher wie so ein Spin-Doktor. Weißt du, also wie jemand, der so, oder ja, eben so eine Doula oder so, ja, ne? Geburtshelferin oder so, dass ich helfe, da hinzukommen. Und natürlich steuere ich dann auch Zeilen bei und so, aber eher, dass ich halt so ganz gut, glaube ich, sehen kann, was die eigentliche Idee ist. Weißt du? So.
Aber das ist doch eigentlich viel geiler.
Also und das ist noch was anderes. Das ist ein anderer Skill. Und das mache ich dann auch total gerne. Ich mache es super selten und ich mache das nur mit Leuten, die ich total mag und wo ich auch fest davon ausgehe, dass die das auch alleine könnten und das nur mit mir mehr Spaß macht. So, ne? Aber ich habe das halt eine Zeit lang ein paar Mal ausprobiert, Walter zuliebe, weil der halt dachte, wenn jemand gute Songs schreiben kann, kann er das auch, was übrigens überhaupt nicht stimmt. So, ne?
Nee, Walter.
Und dann saß ich.
Musst du jetzt dazu sagen, dein Verleger?
Mein Musikverleger, der natürlich ein Interesse daran hat, gerechtfertigterweise, was ich auch haben könnte, aber nicht habe, meinen kreativen Samen möglichst weit in die Welt zu schleudern.
So, natürlich, ne? Das Schönste, das habe ich auch schon mal von Walter so ähnlich gehört, das schönste Erlebnis für ihn ist ja, dass er irgendwie im Taxi vom Bahnhof zum Hotel oder sowas sitzt und dann kommt ein Song von einer seiner Künstler oder Künstlerin, dann schreibt er sich sofort die Zeit auf und den Sender.
Und ruft da an.
Und prüft nach, ob das auch richtig abgerechnet wurde. Genau. Das ist ein größer, was Schöneres kann ihm nicht passieren.
Ja, aber ich habe da irgendwie eine Weile lang gebraucht, weil ich bin so leicht ablenkbar, weißt du, als Typ. Ich lasse mich dann leicht da so, wenn jemand sagt, das könntest du bestimmt gut, dann denke ich, ah, super, mache ich auch mal.
Na klar.
Und dann brauche ich aber dreimal, um irgendwann zu denken, ich finde das super stressig.
Ich habe es ehrlich gesagt nur einmal gemacht und fand es total furchtbar, weil es so unglaublich uninspiriert war. Also ich glaube, der Sänger war eher YouTuber, glaube ich.
Ja.
Und der andere Musiker war irgendwie ähnlich lost wie ich. Also wir waren zu zweit und sollten für den Typen, der auf dem Sofa saß und auf sein Handy geguckt hat, sollten wir einen Song schreiben. Und wir haben uns dann angeguckt und der andere Musiker hat dann irgendwann den lustigen, weil wir wussten nicht, was wir machen sollen. Da war irgendwie ein Keyboard und da war eine Gitarre.
Ja.
Und wir haben uns angeguckt und haben den angeguckt und dann ist nichts passiert. Ja. Und dann sagte der andere so zu mir, ich biete jetzt einfach mal A-Moll an. Hat angefangen, A-Moll auf seiner Gitarre zu spielen. Und ich dachte so, alles klar, das heißt, wir schreiben jetzt einen Song. A-Moll, okay. Wo gehen wir hin? C vielleicht?
Ja. Ich finde sowas schrecklich, aber ich finde es gar nicht. Also ich kenne Leute, die das richtig gut können. Ja, weißt du? Und das ist eine bestimmte Art von. Ja, klar, du hast dann sowieso Rillen in deinem Denken, in die du da rein kannst, und dann geht es wahnsinnig schnell. Und das fand ich fast das Stressigste, dass das so schnell war. Mhm. Weißt du? Dass ich immer dachte, ich denke noch, wartet mal auf mich. Weißt du? Und das sind halt Leute, war so ein Künstler aus Australien, und er war offensichtlich so der nächste heiße Scheiß, aber ich habe von dem seither nichts mehr gehört. Aber auf jeden Fall, der war offensichtlich, der wurde durch Europa geschickt.
Und er hatte Bock.
Er hatte Bock. Ja, und es war aber so, der wurde sozusagen durch Europa geschickt, um mit ganz vielen Leuten zu schreiben. Und der hatte das schon ungefähr seit einem Jahr gemacht und war halt und schon vorher so.
War immer noch nicht so richtig was bei rumgekommen.
Irgendwie nicht, weiß nicht. Und war halt schon vor so zack, zack, zack. Und dann ging das alles so abartig schnell, weißt du. Und ich saß die ganze Zeit daneben und dachte, aber was wollen wir denn? Worum soll es denn gehen in dem Song? Was möchtest du denn sagen? Was ist dir denn so wichtig im Leben? Und dann war schon vorbei, weißt du? Und so auf den letzten 5 Minuten hatte ich es dann noch geschafft, Gott sei Dank, schnell tatsächlich eine Melodie rein zu toplinen, die dann auch irgendwie gut war und genommen wurde. Aber es war ehrlich gesagt voll 50-50. Also es hätte auch einfach sein können, dass ich in der ganzen Session keinen Ton von mir gebe.
Das wäre auch völlig okay gewesen. Ist ihm wahrscheinlich auf seiner Europareise auch ein paar Mal so passiert.
Wahrscheinlich. Ich glaube, war voll unter Druck die ganze Zeit, weil ich bin schnell, weißt du?
Ich glaube, man hätte das anders, also jetzt für dich und auch für mich, hätte man es anders angehen müssen, nämlich da hätte jemand hinkommen müssen und hätte sagen müssen, Judith, das ist ein Spiel.
Ja, stimmt.
Weißt du, das ist ein Spiel. Du hast hier 3 Zutaten, die überhaupt nicht zusammenpassen und damit musst du irgendwas Leckeres kochen.
Ja, stimmt.
Und dann hättest du gesagt, geil, lass mal ausprobieren und vielleicht wäre auch irgendwie ein einigermaßen
essbarer Song bei rausgekommen.
Und das wäre dann das Spiel gewesen. Und nicht so von wegen, das Spiel heißt Kreativität auf Knopfdruck. Das ist ja kein Spiel.
Und vor allem, es hat ja dann ehrlich gesagt auch noch, und das ist, finde ich, wieder auch die dreckige Wahrheit dahinter, dass jeder ja versucht, möglichst viel von seiner DNA in diesen Song einzuschleusen. Also, dass es ja dann auch noch irgendwie drum geht, dass du eben nicht nur, wie ich das dann naturgemäß sozusagen eigentlich machen würde, halt so ein bisschen rumcoachst und am Schluss hast du vielleicht 2 Wörter abgeliefert, sondern du musst beigesteuert haben, weil daran bemisst sich dann dein Wert.
Ja, aber das ist, glaube ich, da werde ich einfach nie hinkommen.
Nee, ich auch nicht.
Weil da muss man irgendwie, glaube ich, erstens musst du dafür ein wahnsinniges Selbstbewusstsein haben, weil du dann praktisch, du weißt, wer du bist, du weißt, was dein Style ist und den gibst du dann rein. Weißt du, wie Leute die Beats machen zum Beispiel, wenn jemand irgendwie berühmt ist, weil er oder sie für Jay-Z und so Beats gemacht hat, dann haben diese Leute einen bestimmten Style und die Leute treten dann auch an diese Leute ran, weil sie diesen Sound haben wollen, der schon so viele Künstler und Künstlerinnen vergoldet hat.
Ja.
Und ich habe sowas überhaupt nicht. Ich würde einfach irgendwie anfangen zu schreiben und Akkorde und rumzuprobieren. Und dann würde irgendwas bei rauskommen, was wo ich wahrscheinlich schon irgendwie drin stecke, aber jetzt nicht so bewusst. Mhm. Also ich kenne so Leute, die haben ganz genaues Bewusstsein für wer sie sind. Und wenn dann Leute was anderes von ihnen wollen,
dann sagen sie, das bin ich nicht.
Nee, dann sagen sie, warum hast du mich dann gefragt? Ich bin doch das. Ich kann dir doch nicht irgendwas anderes geben, was ich nicht bin. Also weißt du, so wenn...
Ja, wenn man das Selbstbewusstsein hat, ne? Aber ich bin bei sowas dann eher so, dass ich denke, was ist hier jetzt gefragt?
Genau, so bin ich so, aber ne? auch. Aber es gibt halt Leute, die sehen sich praktisch als Artist und sagen, ey, du wolltest einen Picasso, ich kann dir leider nur einen Picasso geben.
Ja, wenn du möchtest, dass die Nase an der richtigen Stelle ist, frag halt jemand anderen.
ja, wirklich.
Ja, klar, genau. Ich glaube, es ist einfach ein unterschiedlicher Ansatz. Und genau, ich glaube, dass es sowas Verspieltes hat, weil ich kenne nämlich auch Leute, die ich unheimlich mag, die das machen. Mhm. Und die haben dann, glaube ich, dann wirklich, die kommen eher aus so einer Produzentenrichtung, schreiben aber auch gerne Songs. Und dann hat es eben sowas Spielmäßiges. Das kann ich total nachvollziehen. Dann denkt man, was ist gebraucht?
Ja.
Was sind die Regeln?
Ja.
Und sowas macht ja total Bock. Das ist ja so, wie wenn ich einen Song übersetze, ne? Und das mir Spaß macht, weil es eine ganz starke Begrenzung gibt, den Originalsong.
Genau,
so, ne?
Aber das habe ich ja jetzt auch bei diesen Crookie-Gang-Sachen habe ich das ja auch gemacht und das hat mir total Spaß gemacht in dieser Begrenzung, wie dieses in Ketten tanzen oder was weiß ich jetzt. Hat mir total Spaß gemacht.
Erklär mal ganz kurz, was die Crookie-Gang ist.
Die Crookie Gang ist als Quatschprojekt gewachsen. Das war eine Sache, die mir Charlotte Goltermann ungefähr 10-mal vorgeschlagen hat.
Aber du wolltest doch schon total lange, also mal ganz kurz quasi ausnutzend, dass ich dich schon so lange kenne, was auf Italienisch aufnehmen wolltest du schon super lange.
Ich wollte immer Songs auf Italienisch schreiben und habe auch immer schon Songs auf Italienisch geschrieben, weil mir das so nahe liegt und weil ich so viel auch großer Fan bin von italienischer Musik und weil ich halb Italiener bin. Aber die Crookie Gang ist nochmal was anderes, weil Charlotte hat mich angesprochen, weil ich eben diesen Berührungspunkt zu Italien habe.
Ja.
Und weil ich auch schon ein paar italienische Songs gemacht hatte für Filme. Wo Charlotte, die ist Musik, wie sagt man? Es fällt mir der Name wieder nicht ein.
Ich habe das neulich gerade überlegt, was Charlottes Beruf eigentlich ist, weil ich den nämlich total spannend finde und überlegt habe, ob ich Charlotte mal in meinen Podcast einlade.
Auf jeden Fall. Und sie hat viel zu erzählen. Musikbetreuung nennt man das, glaube ich.
Also die Leute, die Filme, die betreuen, dass ein Film tolle Musik bekommt.
Also die Leute, die betreuen, dass ein Film noch über den Score hinaus, also über die Filmmusik hinaus, noch andere Musik drin haben. Also
das, was auf dem Soundtrack wäre.
Genau.
Den man dann sich anhören würde.
Und da ist Charlotte irgendwie dann immer von Anfang an dabei.
Und du arbeitest mit Charlotte.
Genau, Patrick und ich machen...
Ich versuche an die Hörerschaft zu denken. Du arbeitest mit Charlotte ganz lange schon, weil du auch Musik für Filme gemacht hast, worüber wir auch noch sprechen.
Genau, ich habe Musik für Filme gemacht und deswegen arbeite ich mit Charlotte zusammen und Charlotte hat mich irgendwann mal darauf angesprochen, hast du nicht mal Bock, bei so einem Projekt mitzumachen, deutsche KünstlerInnen singen ihre Songs auf Italienisch.
Ja.
Und dann habe ich irgendwie jedes Mal, wenn sie mich das gefragt hat, habe ich irgendwie irgendeine Art von Knoten im Kopf gekriegt und habe nicht verstanden,
was sie will,
von wem, für wen das sein soll, welche Kulturgemeinschaft auf der Welt das interessieren soll.
Zielgruppe 5 Personen im Tessin.
Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, lass es einfach mal machen und habe dann mal angefangen, ich glaube sogar mit einem Song ihres Mannes, Weißes Papier von Element of Crime, den Sven dann auch gesungen hat. Und habe dann einen Song nach dem anderen gemacht und es hat mir so einen unfassbaren Spaß gemacht.
Ich stelle mir das so lustig vor.
Das ist total geil, weil es nämlich auch so eine tolle Reise ist irgendwie. Man man fängt an, also man hört sich irgendeinen Künstler, irgendeine Künstlerin an, hört sich durch die Songs durch und auf einmal trifft man auf einen Song, wo man denkt, ah, der klingt ja irgendwie sogar fast schon italienisch.
Ja.
Dann fängt man an, irgendwie den Refrain zu übersetzen und der funktioniert nicht und dann ist sofort vorbei.
Ja.
Also es muss sofort irgendwie...
Du weißt es nämlich, das, ich habe ja dieses Hobby schon ganz lange, dass ich meine Songs, meine Lieblingssongs schnell übersetze.
Ja.
Und am Anfang habe ich nämlich den Fehler oft gemacht, dass ich mit den Strophen angefangen habe.
Ja.
Und habe so, weißt du, heftige Enttäuschungen erlebt, weißt du, hier mit... This is Hell, habe ich versucht, von Elvis Costello. Und super, super schöne Strophen gehabt. Aha. Und dann so, das ist die Hölle, das ist die Hölle, Hölle, Hölle. Und dann weißt du so, also ich habe dann eine Lösung gefunden irgendwann, aber finde es immer noch nicht so gut. Aha. Und so. Und seitdem fange ich halt mit dem Chorus an.
Das finde ich auch, das finde ich auch irgendwie so ein, so was Magisches, wenn man merkt, man, also, das ist ja so Übersetzung im Sinne von mit einem Boot von einem ans andere Ufer fahren und es geht ganz leicht.
Ja.
Also weißt du bist sofort in der anderen Welt drin und es funktioniert alles.
Mhm.
Und manchmal ist es ein bisschen schwerer, lohnt sich aber trotzdem und manchmal geht es einfach gar nicht. Dann muss man einfach sagen, okay, das ist 100% Kartoffel oder 100% Englisch. Man kriegt das nicht in eine andere Sprache rein.
Genau, also da haben wir ja noch ein gemeinsames Hobby übrigens.
Ja,
nur ist mir leider die Stimme ausgegangen, bevor ich es umsetzen konnte.
Wieso? Aber das kann doch einfach jemand anders singen.
Das stimmt, aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich es irgendwann selber singen kann.
Ja, aber hast du ja schon auch gemacht. Hier, Catherine the Waitress.
Ja, aber den habe ich noch nicht aufgenommen.
Hä, natürlich?
Da gibt es keine Studioaufnahme von.
Wirklich nicht?
Nein.
Das kann doch nicht
sein. Nein, wir wollten das gerade machen und dann ist mir die Stimme abgekackt.
Ja, aber das ist ja wirklich, das ist ja wirklich ein Verbrechen an der Menschheit,
ja,
wenn
total.
Du den nicht machst.
Ja, finde ich auch. Und ein Verbrechen an Teiltour.
Ja, aber er findet den doch auch gut.
Ja, er findet den auch toll. Ja, ich würde das total gerne machen. Ja, das kommt noch, das kommt als nächstes.
Oft ist es ja auch der Grund, warum Menschen covern zum Beispiel ist, weil sie das Gefühl haben, dass das Original nicht genügend gewertschätzt wird. Also ich meine, du machst ja auch so Sachen, dass du dann Sachen ausgräbst.
Ja,
und ich meine, Teitur ist sicherlich nicht ein Musiker, wo man denkt, der hat genug Ruhm abbekommen in deinem Leben, oder?
Nee, genau, unterbewertet.
Ja,
ne?
Einfach so die Vorstellung, dass du sozusagen, ich will jetzt nicht sagen, zurückkommst, aber dass du sozusagen nach langen Jahren der musikalischen Abstinenz rauskommst mit einem Ding, was total bunt ist, und Covers aus allen möglichen, keine Ahnung, Kulturkreisen, finde ich zum Beispiel total super als so eine Art Scharnier.
Mhm. Ich denke das auch manchmal.
Zu irgendeiner Musik, die da danach kommen könnte. Ja. Also viel interessanter, als wenn du jetzt irgendwie eine Brecht-Weil-Platte machen würdest.
Ja, ich denke das tatsächlich auch manchmal, weil das ja offensichtlich eine psychische Komponente hat mit meiner Stimme.
Mhm.
Und also was heißt eine psychische Komponente hat, also der psychosomatische Aspekt ist ja mega poetisch im Prinzip, weißt du, ich habe mich total Raubbau an meinem Körper betrieben, jahrelang, fast jahrzehntelang und irgendwann hat meine Stimme halt gesagt, basta so, machen wir jetzt nicht mehr und dass ich tatsächlich denke, irgendwas zu machen, also oder dieses Übersetzungsprojekt, was ich ja wirklich seit 20 Jahren irgendwie vor mich hin bastel, weil es so eindeutig Spiel ist.
Mhm.
Weißt du? Weil es so eindeutig auch was ist, wo man seine Stimme in den Dienst anderer Leute stellt und anderer Songs, ne? Und so so viel Liebe dabei ist und so eindeutig sozusagen so ein Liebhaberei-Projekt ist. Das geht mir auch so, dass ich manchmal denke, vielleicht ist es das, was ich dann irgendwann als erstes wieder machen kann.
Ja, oder einfach, um noch ein bisschen läppischer zu argumentieren, einfach irgendwas.
Ja, was den Bann bricht.
Ja.
Ja,
also
total.
Irgendwas, einfach das, was du jetzt machen kannst, weil du bist ja praktisch eine so musikalische Person, dass du Musik machen kannst. Und das muss, du bist nicht Mariah Carey, die nur, wenn die Stimme irgendwie auf einem bestimmten, wenn du die trainiert hast, sondern du kannst, glaube ich, in jedem Moment Musik machen, auf jeden Fall.
Ich habe auch schon überlegt, Instrumentalmusik zu machen.
Du könntest auch eine Instrumentalplatte machen.
Ja, aber weißt du, was ich ja im Prinzip mache?
Schreib
halt Bücher.
Ja, mit den Texten ist halt dann ein bisschen schade. Ja. Genauso wie es bei den Büchern halt mit der Musik ein bisschen schade ist. Weißt du, das ist so, ich hätte schon gerne beides in der Judith Holofernes drin.
Ja, also ich nehme es mir auf jeden Fall zu Herzen und ich merke, also ich habe ja diese Stimmtherapie jetzt gemacht, die total gut funktioniert und ich bin irgendwie so ganz guter Dinge. Mhm. Also ich bin so ganz hoffnungsvoll und ehrlich gesagt gibt's auch schon so Momente, wo ich inzwischen wieder so zwei Sätze singen kann und es ist nicht der totale Krampf und so. Mhm. Also, aber ich will dem total viel Zeit geben. Mhm. Und ich bin halt wahnsinnig froh, dass ich halt schreiben kann, mhm. so, ne, was ich auch total lange wollte und mhm. jetzt mache ich halt das. Also dadurch ist es so ein bisschen entkrampft, ne, mhm. dass ich jetzt schon weiß, was ich als nächstes schreiben will. Ich schreibe jetzt erstmal noch ein Buch und nebenher pflege ich irgendwie meine Stimme und hoffe, dass mhm. sie wiederkommt. Aber tatsächlich habe ich im Hinterkopf immer, dass ich denke, ah, vielleicht setze ich mich irgendwann mal hin und gucke noch mal so durch meine Liste von diesen Übersetzungen.
Ich würde nicht noch mal sagen, sondern immer so zukunftsgerichtet, ja. weißt du nicht, Weil wenn du sagst nochmal, dann gehst du praktisch zurück zu ja, irgendwas, stimmt. sondern praktisch...
Einfach wieder anfangen, auch neue zu übersetzen. Ehrlich gesagt, ich habe auch gar nicht so viele, wie ich dachte. Ich habe nämlich irgendwann mal in einem Computercrash sowas wie 20 übersetzte Texte verloren und konnte krass. Die... ja
Und hast
ein großer mehr, also Teil, nee, den Kopf auch das war super krass. Ich habe Tee über das Laptop geschüttet, in dem diese ganzen übersetzten Songs drin waren. Dann habe ich geweint und war fötal für Monate, also war völlig zerstört, habe das Laptop in die Reparatur gegeben. Die haben mir ganz wenig Hoffnung gemacht. Und dann haben die angerufen nach ein paar Tagen und haben gesagt, wir haben es hingekriegt, es ist alles wieder okay, wir haben es gerettet. Und ich habe Freudentänzchen gemacht und am nächsten Tag haben die angerufen und haben gesagt, wir sind heute Nacht ausgeraubt worden. Es ist alles weg, es sind alle Sachen geklaut.
Ach, du Scheiße.
Und dann habe ich es nicht wiederbekommen.
Das ist ja krass.
Ja,
und das ist ja fast wie Nordberg in die nackte Kanone. So ja. einmal auf die Herdplatte.
Einmal in die Nägel. Einmal.
Das ist ja schrecklich.
Das war wirklich, also irgendwie denkt man dann auch, okay. Also es war künstlerisch, also war es gar nicht so eine schlechte, so ein teachable Moment, weil ich tatsächlich in dem Moment erst total verzweifelt war und dann aber gedacht habe, warte mal, das hat dir total Spaß gemacht, das zu machen. Aha. Warum ist es eigentlich so schlimm, das nochmal zu machen?
Witzig, dass du es so denkst, weil ich hätte das wahrscheinlich ganz anders gedacht. Also natürlich erstmal ärgern und so, scheiße, jetzt muss ich ein neues Laptop kaufen und dann natürlich so Erinnerungssachen wie Fotos von Kindern oder irgendwas.
Oh Gott, ja.
Dann aber, was das Kreative angeht, irgendwelche Texte, hätte ich dann wahrscheinlich gedacht, war eh alles Bullshit.
Ja? Hättest du gedacht, wenn das Universum hat dir quasi den Stecker gezogen, sollte wohl nicht sein, oder
ja,
was?
Ja, weißt du, wie Hans im Glück?
Aha.
Dir fällt dann irgendwie hier dein Goldklumpen in Brunnen, dann denkst du ja,
vielleicht habe ich das auch ein bisschen gedacht
schwer,
und hab's.
Hing mir eh zu schwer am Hals, oder?
Vielleicht
so.
Vielleicht habe ich das dann auch deshalb nicht gemacht. Muss man drüber nachdenken. Also hey, aber wir waren bei der Crookie Gang, du musst mich noch.
Genau, die Crookie Gang, da.
Geil, dass ich auch immer knallhart, immer Crookie Gang sagt.
Nein, Crookie ist ja gut, ist ja auch nicht falsch, das ist ja einfach nur deutsch ausgesprochen, was du nicht sagen, das ist Crutschi.
Crutschi.
Weil das ist eine einfach, da muss man sagen, das ist einfach falsch
ja,
ausgesprochen.
Ja, das weiß ich, Gott sei Dank.
Aber
da kenne ich genug Italiener für.
Aber das hat großen Spaß gemacht und dann auch, eigentlich ist es das, was du, wo wir vorher drüber geredet haben, dass du einen Song nicht auseinanderreißen kannst. Also das ist mir zum Beispiel total wichtig, bei dieser Übersetzungsgeschichte, also ich habe dann eben so Sachen wie von wegen Lisbeth, Sophie Hunger und ganz viele andere Sachen übersetzt für die erste Platte. Jetzt machen wir gerade die zweite Platte.
Ach cool.
Und was mir total wichtig ist, ist, dass man das Lied als das Lied erkennt.
Ja.
Also das heißt, dass es dieselbe Phrasierung, dieselbe Melodie hat.
Ja, Phrasierung sogar. Das ist ja sogar relativ streng. Und ich wäre auch so.
Na, sonst ist es nicht mehr der Song.
Witzig. Ja, mir wäre das auch wichtig, aber ich glaube, das machen nicht alle Leute so.
Aber dann geht's nicht. Also für mich geht's nur so, weil das eben alles so aneinander klebt. Ich finde Text,
Rhythmik.
Die Rhythmik vom Text, die Melodie vom Text macht den Song
absolut.
Aus.
Absolut. Ich finde auch die Phrasierung oft quasi das Wichtigste.
Also wenn du hast sowas wie Yesterday, all my troubles seem so far away. Wenn du jetzt machen würdest, Yesterday, sometimes my troubles seem so far away, ist ein anderes Lied.
Ja, klar.
Also du musst genau das, also genau so wie es ist, musst du es machen.
Ja.
Und wenn sich dann der Sinn so ein bisschen verändert, also wenn du dann zum Beispiel nicht genau dasselbe Bild machen kannst, sondern das Bild irgendwie so ein ähnliches Bild machen muss, dann ist es für mich okay.
Ja, klar. Also weil, der Song muss seine Wahrheit behalten, der muss das, genau, was er sagen möchte, behalten. Genau, genau, das habe ich auch das Gefühl.
Also zum Beispiel, ich habe auf dem Weg hierher, habe ich Musik gehört und dann hat mir irgendwie irgendein Algorithmus, hat mir ein Lied von Mina in die Ohren gespült, was ich noch nie gehört hatte.
Aha.
Und ich musste so lachen, weil der Refrain war irgendwas wie Mi sei esploso dentro al cuore oder irgendwie sowas. Da ging es irgendwie darum, von wegen, ich habe dich kennengelernt und du hast mich angeguckt, wie mich noch nie jemand angeguckt hat. Und dann ist die Refrainzeile, du bist in meinem Herzen explodiert.
What?
Könnte man auf Deutsch jetzt nicht so singen irgendwie. Also auch mit so einer ganz großen Geste, du bist in meinem Herzen explodiert. Da würde ich mich halt hinsetzen und würde sagen, okay, ich habe die Melodie und ich versuche ein Bild zu finden auf Deutsch, was Ähnliches aussagt.
Voll, klar.
Und nicht, du bist in meinem Herzen explodiert. Das irgendwie funktioniert nur auf Italienisch, glaube ich.
Aber ich hatte das bei einem Song zum Beispiel, den ich wahnsinnig schön finde, von Band of Horses. No one's ever gonna love you more than I do. Kennst du den?
Nee,
also der heißt
von
No
Donny Hathaway, I love you more than you ever will know.
Aber dieser Song, der ist so wahnsinnig schön und der ist ultra emotional. Mhm. So, ne? Und auch weil der Typ so singt und so. Und dann habe ich angefangen, den zu übersetzen. Und ich traue mich fast nicht, das zu sagen, weil ich den Song wirklich wahnsinnig liebe. So, ne? Mhm. Aber ich glaube, die Strophen sind doof. Ah. Weißt du? Oder zumindest, also habe ich, oder zumindest mindestens die zweite Strophe hatte ich echt das Gefühl, das kennst du ja, oder bei Chili Peppers gibt es ja immer mal, wo man auch weiß, dass die sozusagen die Dummy-Texte stehen gelassen haben, ne, dass die so Füller hatten, für so, ne, und hier kommt dann noch irgendwie so ein Sabbedi-Blabbedi, und dann haben sie halt Sabbedi-Blabbedi drin gelassen, weil ihnen nichts mehr eingefallen ist, und ich glaube, das ist bei dem Song auch so, und das ist für, wenn du das übersetzt, ist voll Gift, weißt du, weil wenn der Song nicht solide ist, ja, aber sozusagen,
wenn,
dann.
Aber das ist ja dann zum Beispiel Crookie Gang, das ist ja dann das Tolle bei der Crookie Gang, wenn er ihn dann wiederum singen würde, mit seiner Stimme.
Ja.
Wo er irgendwie Einkaufszettel singen kann und die gehen trotzdem tief ins Herz, dann wäre es vielleicht wieder okay. Das Wichtige ist ja dann praktisch, dass du
beziehungsweise Song, übrigens in meinem Fall, weil meine Stimme mir versagt hat, hast du ehrenhafterweise meinen Song gesungen. Das muss man vielleicht auch mal dazu sagen.
Ja, aber da war ich nicht mit zufrieden.
Also, nein?
Ich habe immer noch.
Ich war dir sehr dankbar.
Nee, ich habe immer noch, obwohl es ja bei Platten eigentlich so ist, wenn die dann praktisch aufgenommen und gemischt und gemastert sind und irgendwie auf den Streaming-Plattformen stehen, sind sie ja fertig und man kann nichts mehr ändern.
Ja.
Aber bei dem Song denke ich immer noch, man könnte meine Stimme wieder rausnehmen und deine da reinmachen.
Das machen wir, wenn ich wieder singen kann.
Das war für mich wirklich eine Notlösung und auch nicht so von wegen aus der Not eine Tugend gemacht oder sowas, weil
ich finde die Notlösung total schön. Also ich bin froh, dass es so gelaufen ist.
Ich finde wirklich genau in diesem einen Fall, ich bin wirklich überhaupt niemand, der mit dem, was war, nicht zufrieden, also nicht das Gute.
Nichts loslassen kann oder so.
Aber genau in dem Fall denke ich so, da ist irgendwie alles schiefgelaufen, weil das war eigentlich.
Echt, aber die Leute finden den super. Ich krieg andauernd, ich krieg total schönes Feedback für den. Ja.
Nee, weil für mich war
was
das
total
so,
schön ist, weil ich nichts damit zu tun hatte, außer zu sagen, ja, voll geil, mach mal.
Nee, aber eigentlich für dich geschrieben und dann ganz bewusst nach einer Tonart gesucht,
die für
dich irgendwie angenehm ist.
Mhm. Okay.
Dann habe ich das gesungen. Ich hätte, glaube ich, für mich auch eine andere Tonart genommen. Mhm. Dann haben wir noch Malika Ayane, die ja richtig ein Star ist in Italien. Die hatte irgendwie Bock. Ich weiß gar nicht mehr, wer die gefragt hat.
Ja.
Und für die war die Tonart aber dann auch nicht perfekt.
Ach so, und dann hättet ihr es nochmal machen müssen.
Wir haben auch eine andere Version aufgenommen.
Ach so.
Wir haben eine andere Version aufgenommen, die liegt jetzt praktisch für dich da. Für irgendwann. Die ist auch viel geiler.
Pressure.
Die ist so, die klingt so nach Miss Marple Musik.
Ah ja, cool.
Und die ist richtig, richtig gut. Und da freue ich mich schon drauf, wenn irgendwann alle, ich meine, das Internet vergisst halt nicht, aber wenn irgendwann alle die Version wieder vergessen haben, dann kommst du und singst es nochmal komplett.
Ey, ich finde aber auch, dass es ruhig mehrere Versionen von Songs geben kann. Und ich habe das immer schon nicht verstanden. Und ich glaube, das ist so ein Eck, aus der wir kommen. Ne? Mhm. Wir kommen ja eben aus dieser Songwriter Ecke, wo immer irgendwie, weiß nicht, in den 60er, 70er Jahren gab es meistens in den Charts irgendwie teilweise 5 Versionen von eigentlich dem gleichen Thema.
Stimmt.
Gab irgendwie 5 Songs zu Johnny kommt nicht aus dem Krieg nach Hause.
Ich glaube, das steckt dahinter. Ich glaube, ich denke, dass man das nicht darf.
Ja, aber ich glaube, dass man das total darf.
Heute darf man es wieder, weil auch mit TikTok und so gibt es diese ganzen 1,5.
Ja. Genau.
Geschwindigkeit.
Voll. Weißt du, aber diese Zeit, in der man es nicht durfte, die war gar nicht so lang. Also weil in den 60ern gab es tatsächlich oft gleichzeitig in den Charts 3 Versionen von einem Song. Einmal von einer Frau gesungen, einmal von einem Mann gesungen.
Stimmt.
Teilweise wirklich das zum Beispiel Leader of the Pack, ne? Ist ja irgendwie so Motorradunfall-Song. Gab es 3 Motorradunfall-Songs. Komplett gleiche Story, unterschiedliche Songs. Also nicht Cover-Versionen. Aber es war halt gerade so ein Thema, das haben dann alle gemacht.
Und die
oder eben
alle, die
alle kommen.
Pack, oder?
Nö, noch irgendwie einmal kommt, ist es Johnny, einmal ist es irgendwie Mikey, keine Ahnung. Einer von denen ist dann der größte Hit, den hat die Welt sich gemerkt.
Aha.
Aber das ist das Gleiche auch eben mit, ist dann so ein Thema, dass eben Johnny nicht aus dem Krieg nach Hause gekommen ist. Da gibt's dann auch 5 von.
Aha.
Ich finde das eigentlich total geil, weil das so diesen Flüsterpost Aspekt von Musik.
Weil der Song immer noch geil ist, aber wir haben jetzt ein Jahr später und es bräuchte noch ein bisschen eine andere Farbe.
Ja, oder selbst House of the Rising Sun, weißt du, war in 3 Versionen ein Hit. Und es gibt total viele Songs aus der Zeit, die in 2, 3 Versionen. Ich finde das total gut.
Auch in ganz vielen Sprachen. Also deswegen ist auch dieses Crookie Gang Ding hat ja auch so eine Art von Tradition, weil früher ja auch alle möglichen Pop- und Schlagerstars und Sternchen versucht haben, ihre Songs in allen möglichen Sprachen unterzubringen.
Sie liebt dich.
Ja, das ist eins von den nicht so schönen Beispielen. Es gab auch die Supremes zum Beispiel, haben, glaube ich, Baby Love haben die, glaube ich, auf Deutsch gesungen.
Wie ging das dann?
Weiß ich nicht mehr.
Geil.
Ich hab's nur mal gehört auf Deutsch und raussuchen. Auf Italienisch.
Elvis hat ja auch auf Deutsch gesungen.
Ja, das muss man auf jeden Fall auch honorieren. Also ich hab das auch mal gemacht, für jemanden übersetzt, der so einen Disney-Film-Song in allen Sprachen gesungen hat.
Ja.
Und musste dann praktisch zu ihm fahren. Und er hat dann an 5 oder an 6 Tagen den Song halt auf Deutsch, auf Chinesisch, auf Russisch und auf Französisch gesungen.
Krass.
Und ich dachte,
das machen dann unterschiedliche Leute.
Nee, das ist ja so, das ist dann so das Franchise halt. Das war dann praktisch der Abspannsong von Disney, Andrea Bocelli, singt den in jedem Land in der jeweiligen Sprache.
Ich, übrigens schicke ich hiermit ans Universum raus, ich wäre gerne die Person, die diese ganzen Songs übersetzt. Können wir das nicht zusammen machen? Das macht irgendjemand schon, der das seit immer macht. Oder Pixar, fände ich noch geiler. Aber das
ich glaube, die holen sich da immer andere Leute und das war auch total nett. Ich habe die Leute alle kennengelernt, also nicht alle, aber ich glaube, den, der Französisch übersetzt hat und den, der Französisch übersetzt hat und die Russisch übersetzt hat, die habe ich kennengelernt.
Cool.
Und die waren voll nett.
Es würde mir so Spaß machen, oder? Das ist einfach, ja, ich mache Songs übersetzen, macht einfach voll Spaß.
Ja, aber du bist natürlich so ein bisschen so ein Nervfaktor, wenn du dann irgendwie, ich habe extra
versucht. Wenn du es zu schön machen möchtest?
Nein, ich habe extra versucht, in meiner Version, die ich da übersetzt habe, möglichst wenig so und Umlaute und sowas zu machen. Aber es war trotzdem wahnsinnig schwer für ihn.
Damit es nicht so schwer ist für Andrea.
Ja, und ich habe dann immer gesagt, ja, sorry, ist noch nicht ganz, das klingt noch nicht ganz.
Ach, du hast es dann sogar beaufsichtigt und gecoacht.
Ich habe den gecoacht, ja.
Das ist ja geil.
Ja, das mache ich ja bei Crookie Gang, mache ich das ja auch.
Klar. Mhm.
Also praktisch, wir singen das dann immer so zusammen und Deutsch ist halt schon echt extrem schwer. Also Deutsch so zu singen, dass man irgendwie...
voll.
Der Witz ist ja immer, irgendwann kommt dieser Moment und den habe ich habe letztens mit Antje Schumacher aufgenommen und das war total cool, weil sie hat von Anfang an so eine coole, sagen wir mal, mediterrane Aussprache gehabt.
Ja.
Und irgendwann beim 5. Take oder sowas kommt dann der Moment, wo du nicht mehr auf die Töne hörst, sondern das Gefühl hast, jemand erzählt dir was.
Ach, cool.
Auf Italienisch.
Super.
Und dann hast du halt das Ding.
Dann hast du es erreicht.
Dann ist es da, dann ist es auch egal, ob es irgendwie noch irgendwelche komischen Aussprachesachen gibt, weil dann ist einfach, das ist ja charmant, dann auch so einen bestimmten Akzent zu haben. Aber wenn du das Gefühl hast, jemand liest einfach nur Silben.
Genau, du kommst nicht darüber hinweg, dass du die ganze Zeit hörst, dass es nicht die Sprache
ist. Ja, das, also genau. Das ist ja dieses Ding, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Phil Collins singt den Tarzan-Song auf Deutsch bei Wetten, dass? Und du hast einen kurzen Kameraschwenk, der nicht so gedacht war, aber du hast einen kurzen Kameraschwenk über sein Blatt, wo er sich den Text in Lautschrift auf Englisch so wie ein
das finde ich aber wieder niedlich. Aber bei Phil Collins finde ich sofort alles total niedlich. Ja. Nee, ich habe ja mal versucht, oder ich habe ja auch irgendwie von Heldensongs mehrere Versionen aufgenommen. Und bei Chinesisch zum Beispiel war das so. Also ein paar Sachen haben gut funktioniert.
Chinesisch waren wir auf derselben Platte drauf, gell?
Das kann sein.
Das war irgendwie so eine komische Deutschland und China in Bewegung.
Das kann gut sein.
Da haben wir bei Berlin, habe ich auch auf Chinesisch gemacht.
Und Chinesisch ist halt einfach. Also bei meinem Song, es war, es war nicht von hier in Blind, sondern...
Ah, von hier in Blind kann ich mir super auf
von Chinesisch Von hier in Blind vorstellen. War Japanisch, das hat ganz okay funktioniert. Aha. Aber auf jeden Fall bei dem Song war das so, dass wir dann ewig lange rumgetüftelt haben und dann irgendwann gemerkt haben, weil ja beim Chinesischen sich die Bedeutung mit der Tonhöhe verändert, dass es einfach nicht gehen kann, weil es eine andere Bedeutung bekommt und ich irgendwelchen Quatsch singe. Aha. Dadurch, dass die Tonhöhe nicht, also dass du das nicht übertragen kannst. Man hätte die Melodie ändern müssen.
Das war bei mir genauso. Ich hatte da auch diesen Typen, der sich jedes Mal totgelacht hat, wenn ich was gesungen habe, weil es halt was ganz anderes bedeutet hat.
Genau.
Und dann habe ich ihn auch immer gefragt, weil ich wollte ja nicht, dass es peinlich ist.
Klar.
Und manchmal hat er dann irgendwas gesagt und habe ich gesagt, ja, das ist auch okay.
Also genau, das Gefühl hatte ich nämlich auch, dass meine Coachin dann irgendwann so resigniert und meinte so, ja, dann sing halt das, doch egal.
Ja, weil manchmal ist es ja auch egal. Also ich kann mich noch an die Situation erinnern, wo ich gesungen habe, es sollte eigentlich heißen, die Zeitung von morgen liegt da. Und das war irgendwas Bao, Zi, Dao. Und dann habe ich das halt immer wieder gesungen. Und dann habe ich immer ewig gesagt, dann sing du doch. Und das klang halt für mich genauso.
Ja.
Dann habe ich gesagt, okay, aber was heißt denn das, was ich singe auf Chinesisch? Und meinte sie, das Brot von morgen. Ich habe gesagt, das ist doch auch gut.
Das ist auch gut. Ja, genau, ich weiß noch, dass bei meinem Song dann irgendwann Schmetterlinge aufgetaucht sind, die da nicht drin waren. Weißt du, ich dachte, Schmetterling, naja, was soll's klingt.
Aber es gibt ja im Chinesischen, ich weiß nicht, ob wir das für unsere HörerInnen erklären müssen, also das Chinesische ist ja eine... wo die Schriftzeichen bedeutungstragend sind.
Genau.
Also praktisch die Sprache ist zusammengesetzt aus Mini Bausteinen, also sowas wie Feuerzeug ist zusammengesetzt aus den Worten Gas, Feuer, Stein.
Ja.
Das sind drei Schriftzeichen. Und dann gibt's aber nochmal die Wörter, und das finde ich total interessant, die aus einer anderen Sprache kommen. Und die vielleicht gar keine Bedeutung haben. Zum Beispiel Coca-Cola.
Ja.
Gibt's ja auch als Schriftzeichen, als chinesische Schriftzeichen.
Ja.
Und das sind dann einfach Wörter, die so klingen wie Coca-Cola. Das heißt dann irgendwie Coca-Cola.
Ja.
Und das, wenn du das aber liest, dann heißt es der wächserne Lurch. Weil die haben ja auch eine Bedeutung.
Hast du dir das jetzt ausgedacht? Oder heißt das wirklich?
Das hat mir mein Freund gesagt, Coca-Cola heißt der wächserne Lurch.
Oh, der wächserne Lurch.
Und klingt aber wie Coca-Cola.
Refreshing.
Ja, das ist irgendwie, also das ist wirklich eine ganz andere Welt, in die man sich dann mit seinem Song so,
großartig,
ohne irgendwas drüber zu wissen, begibt, wenn man dann,
Und ihr wart ja auch immer, ne, mit Thele zumindest, waren er ja dann viel mit dem Goethe-Institut auch unterwegs und ich habe immer neidisch zugeguckt, weil ich das wegen diverser Schwangerschaften und so, irgendwie ist das in meinem Leben nie passiert. Und ihr wart richtig viel unterwegs,
aber
oder?
Aber auch mal irgendwo.
Nee, bei uns war eine Reise geplant nach Weißrussland tatsächlich und es wäre das erste Mal gewesen.
Aha.
Und dann bin ich schwanger geworden das erste Mal.
Ach, krass.
Und hatte so krasse Übelkeit.
Aha.
Und dann mussten wir das absagen.
Ach,
und es
Scheiße.
Ist tatsächlich bei mir noch so ein Schmerz, weißt du, noch so ein unerfülltes Ding, dass ich denke, oh, alle meine Freunde, und mit alle meine Freunde meine ich eigentlich euch, also Thele.
Aber das ist interessant.
Sind
das
durch die ganze Welt gefahren, weil Jörg, also das erklären wir jetzt vielleicht auch mal noch der Hörerschaft, Jörg Holdinghausen, der bei Thele war, hat ganz viel Musik mit mir gemacht und hat auch mit mir bei Songs mitgeschrieben für meine Soloplatten und bei mir in meiner Liveband gespielt. Und da haben wir auch noch so eine Querverbindung.
Aha.
Das heißt, ich kenne diese ganzen Goethe-Geschichten halt von Jörg. Und Jörg ist ja eh so ein Traveler.
Jörg ist ja eh am Geißen, was das angeht, weil er taucht halt immer sofort
ab. Der ist einfach weg, oder? Und macht genau sein, den findet ihr dann wahrscheinlich 5 Tage später auf irgendeinem
Der geht Bazaar, dann, der hat dann da auch einfach nach 2 Tagen eine ganz normale Arbeit und geht dann einfach jeden Tag da arbeiten.
Ja, genau.
Nee, aber das ist witzig, dass du das jetzt sagst, dass es irgendwas zu tun hatte mit deinen persönlichen Sachen eigentlich, ja. Weil meine Wahrnehmung war eigentlich immer, dass wir die Einzigen sind, die ganze Zeit im Goethe-Institut irgendwo hinfahren, weil bei den anderen läuft's viel zu gut. Und dieses Goethe-Ding wäre nicht so ein richtiger Karriere-Move, sondern das ist nur Spaß.
Geil.
Und die anderen müssen ihre ernsthaften Sachen machen, weißt du, die müssen so in Deutschland Konzerte machen,
die müssen
was ihnen auch was
das.
Bringt. Ja, genau, die müssen zu Wetten das.
Ich wäre aber doch lieber nach
China.
Wir waren
allein 4-mal oder sowas in China.
Vielleicht sollten wir das mal kurz erklären, weil ich finde, das ist so ein geiler Mikrokosmos. Ich glaube, das wissen ja viele Leute gar nicht, dass Indie-Bands teilweise eigentlich auch ihr Geld damit verdienen oder einen Teil ihres Auskommens auf jeden Fall damit verdienen, dass sie sich eben vom Goethe-Institut um die Welt schicken lassen. Das heißt, du hast in so Indie-Musikerkreisen, hast du das immer wieder, oder? Dass du sagst, ja, irgendwie, ich war letztes Jahr, also Jörg war innerhalb eines Jahres, glaube ich, da hat er dann auch, ist er auch total ausgebrannt, ne? Aber der war, ich weiß nicht, da wart ihr innerhalb von einem Jahr, glaube ich, in China, Bangladesch.
Kann sein,
ja. Und Afrika? Also irgendwie noch zwei Länder in Afrika?
Es gab ein Jahr, glaube ich, wo wir 3-mal irgendwo waren. Als wir in Afrika waren, waren wir, glaube ich, nur in Afrika in dem Jahr, weil das war so eine richtige Sub-Sahara-Tour, wo wir dann irgendwie in 8 Ländern oder sowas waren in Afrika. Und das hatte eigentlich bei uns jetzt nichts richtig mit Erwerbsquelle zu tun, weil das irgendwie...
Das ist, glaube ich, auch immer ganz okay bezahlt, ne?
Ja, aber ich glaube, das lohnt sich eher dann für so Leute, die elektronische Musik machen.
Alleine.
Die alleine irgendwie nach Brasilien eingeladen werden. Und
dann die gleiche Kohle kriegen wie eine 5-köpfige Band.
Sowas, ja.
Ja, klar.
Also für uns war das eher so, wir kommen an Orte, an die wir sonst nie selber, also wir waren zum Beispiel auf Madagaskar.
Ja, wie toll.
Und wir waren in Usbekistan, da wären wir wahrscheinlich nie einfach so hingefahren.
Und das finde ich so toll.
Und das fand ich am faszinierendsten.
Ich glaube, das mache ich dann, wenn meine Kinder aus dem Haus sind, drehe ich voll durch und fahre um die ganze Welt. Weil
das kannst du eh machen. Mit Büchern kannst du das ja auch machen.
Ich weiß, ja. Das habe ich jetzt mitgekriegt. Ich gucke schon immer. Hier Doris Dörriel, ne, die auch im Podcast war, die ist eben nochmal, ne, für mich sozusagen so ein Vorbild von richtig erwachsen sein und keine Kinder mehr im Haus haben. Und immer, wenn ich gucke, was Doris gerade macht, dann ist sie in Japan oder ne, macht irgendwelchen geilen Scheiß. Und vor allem, was ich nämlich toll finde, ist die Verbindung von Reisen und Arbeiten. Also ich möchte eben, also das finde ich so toll an diesen Goethe-Geschichten, die ich eben hauptsächlich von Jörg kenne, ist, dass ich denke, genau so will ich reisen. Im Prinzip embedded, so, ne? Dass du halt immer richtig mitkriegst.
Das finde ich auch, das finde ich total cool. Und ich finde es vor allem total wichtig, dass man irgendwie trotzdem das Gefühl hat, dass es was Normales ist.
Ja.
Und was auch nicht irgendwie was zu tun hat mit, man steht auf einer komischen, privilegierten Plattform oder sowas, sondern...
Es ist ein Austausch. Also es ist eigentlich wirklich ein Austausch.
Also ich habe zum Beispiel auch einmal, das hatte aber dann nichts mit Goethe oder sowas zu tun, sondern es hatte was mit einem Freund zu tun, der in Rio an einer Schule Lehrer ist. Der hat mich mal nach Rio geholt und ich habe Workshops gemacht, Musikworkshops an der Schule.
Cool.
Und das war total geil und das war auch für mich irgendwie sowas total Schönes, Normales. Und Goethe ist manchmal, man hat so Glück oder Pech. Also manchmal war das dann schon so, dass wir in irgendeiner Stadt, in irgendeinem ganz, ganz fremden Land waren. Und weil die Leute von Goethe, keine Ahnung von der Veranstaltungsstruktur oder Clubkultur oder was weiß ich hatten, hast du auf einem Tennisplatz gespielt oder in der Lobby vom Hilton Hotel.
Ja, okay.
Und dann kamen nur Leute, die Deutsche waren, die bei Siemens gearbeitet haben.
Ja,
und dann
klar.
War das irgendwie...
Das habe ich auch schon oft gehört, ne, dass der eigentliche, sagen wir mal, Musikspielaspekt jetzt nicht immer so
aufgeht. Aber manchmal war es halt mega
manchmal
geil.
Halt total. Ne?
Also manchmal hast du wirklich Leute gehabt, die da wirklich total selber auch in der Kulturszene drin sind und selber auch an so Sachen wie Austausch interessiert sind. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir dann gerne machen, irgendwie zu zeigen, wir sind zwar aus Deutschland, wir machen aber keine Blasmusik.
Ja, genau.
Und,
schön.
Und da gab es schon ganz viele schöne Arten von Kommunikation und natürlich auch für Deutsche.
Ja.
Dass es irgendwie so ein ist auch so ein kleiner Kick, dass man merkt, man funktioniert nicht nur über die Texte und nur auf Deutsch, sondern man
funktioniert mir auch schön vor.
Rein musikalisch in einem völlig anderen Land.
Dass jemand einfach mal die Musik gut findet. Ich finde, das ist auch schön.
Ja.
Also auch wenn ich so Feedback kriege von Leuten, die die Musik irgendwie frisch entdeckt haben, aber kein Deutsch können. Also es irgendwie freut einen das immer ganz besonders.
Das war doch bei euch hier bei eurer letzten Platte, war das doch so, oder? Dass der mit wem habt ihr das nochmal aufgenommen?
Mit Ian Davenport, genau. Der
und der hat ja kein Deutsch?
Ja, also der kann so ein bisschen Schuldeutsch, aber...
Aber wobei, der ging dann auch vor allem auf Musikalität, was ihn irgendwie musikalisch interessiert hat, oder?
Ja, wobei... Da war das tatsächlich so, dass der sich total für die Texte interessiert hat und fast bewusster mit den Texten umgegangen ist, als jetzt zum Beispiel Patty, mit dem wir die, also Patrick Meyer, mit dem wir die anderen Alben aufgenommen haben, der hatte immer großen Respekt vor dem Textlichen und so, aber eher mit so einem Hands-off, weißt du, dass er so, das war irgendwie so mein Ding, das fand er toll und so. Und aber dadurch, dass Ian das nicht verstanden hat, hat er sich das richtig erklären lassen.
Ach so, krass.
Also ich habe ihm die übersetzt und, weißt du, habe ihm dann Notizen gemacht, was sozusagen das Gefühl ist, was ich rüberbringen will und so. Und er ist da total tief reingegangen. Das hat total Spaß gemacht. Und dann hat er teilweise trotzdem beim Singen irgendwie gesagt, ich fühle das nicht, was ich glaube, was ich hier jetzt fühlen soll.
Wegen?
Correct me if I'm wrong, aber willst du hier nicht gerade traurig sein? Klingt nicht so traurig. Also er konnte trotzdem sozusagen, er konnte trotzdem mit den Texten arbeiten, was ja total wichtig ist. Und es hat total Spaß gemacht. Hatte eben auch wieder diesen Übersetzungsanteil, ne? Dass man irgendwie nochmal eine Stufe Verfremdung hat und es irgendwie noch weiter von außen sehen kann.
Nee, aber weil der Witz ist ja, es ist ja immer eine Übersetzung. Also du musst ja nicht mal von einer Sprache in die andere, sondern du kannst auch sagen, ich habe ein Gefühl und ich muss es irgendwie übersetzen.
Von innen nach außen.
Ja, genau.
Total. Aber ich meine, also vielleicht müssen wir zumindest zum Schluss, das hat sich wahrscheinlich dann jetzt eh durch das Gespräch schon übertragen, auf die Hörerschaft, müssen wir über deine generelle Hansdampfigkeit in allen Gassen sprechen. Weil ich finde das schon sehr speziell und ich kann das so gut nachvollziehen und ich glaube, ich bin von der Anlage auch so, aber es sind ja nicht alle Leute so. Mhm. Ist ja schon was Spezielles, dass du, ne, also seit ich dich kenne, eben immer in so Kollektiven unterwegs bist und immer, aber auch, und das finde ich total inspirierend, weil ich das auch immer so gefühlt habe, dir, glaube ich, überhaupt keine Grenzen auferlegst. Oder? Ich glaube, dass du kaum jemals sagst, ich bin aber ein XY, ich muss jetzt mal bei XY bleiben. Sondern du machst immer und teilweise gleichzeitig wahnsinnig viele verschiedene Sachen. Also du machst dann eine Teleplatte oder dann jetzt eben eine höchste Eisenbahnplatte, arbeitest aber parallel an vielleicht einem Soloalbum und machst aber hier Crookie Gang und stellst hier vielleicht noch für irgendjemanden einen Sampler zusammen und coachst hier noch einen Disney-Sänger, wie er versucht, einen von dir übersetzen. Das ist ja unheimlich viel.
Das stimmt, ja. Also das ist vor allem in den letzten Jahren, es ist noch mehr geworden, weil wir ganz viel Filmmusik auch gemacht haben.
Genau, das auch noch, ja.
Und
sag noch kurz, wer wir ist.
Patrick, der früher Keyboarder von meiner allerersten Band und noch davor derjenige gewesen ist, mit dem ich angefangen habe, Musik zu machen, also so am Lagerfeuer Beatles-Lieder.
Ja, genau.
Und mit dem mache ich Filmmusik für alle möglichen, also für Kino und Fernsehen und Tatort und solche alles, was an uns rangetragen wird. Und das ist tatsächlich dann das, wovon wir es vorhin hatten, dieses, dass man in einem Raum ist und denkt, was kann ich machen? Das ist bei Filmmusik ganz extrem. Also das bei Filmmusik denke ich überhaupt nicht. Ich habe einen bestimmten Stempel, den ich jetzt diesem Film aufdrücken muss.
Das muss jetzt ein Francesco Wilking-Song sein.
Nee, überhaupt nicht. Da denke ich wirklich so, was braucht es? Was ist zu viel? Dann haben natürlich aber Regisseure und Regisseurinnen und Produzentinnen und was weiß ich, haben natürlich nochmal andere Meinungen. Da geht man ganz viel in Dialog. Manchmal denkt man dann so, finde ich gar nicht mehr so geil. Und wenn man da zum Beispiel jetzt diesen künstlerischen Anspruch hätte, dann würde man da die ganze Zeit denken, da möchte ich nicht mehr meinen
Namen nicht mehr drunter.
Ja, das ist ja Quatsch.
Aber tut dir das dann weh? Weil ich habe das schon gehört, zum Beispiel von Leuten, die Filmmusik machen, die dann irgendwie ein unheimlich schönes Stück schreiben für eine bestimmte Stelle und dann wird die komplette Stelle einfach aus dem Film geschnitten und der Song ist weg oder so. Tut dir das nicht? Ich glaube, ich würde da zu doll anhaften. Obwohl, ich weiß es gar nicht, sage ich jetzt so. Ich das weiß gar nicht, ob ich nicht auch diesen Spielaspekt sehen könnte. Nee, aber
das hat ja dann eben auch wieder mit Ego zu tun. Weißt du, wenn jetzt irgendwie Ennio Morricone, Gott habe ihn selig,
ja,
wenn du das mit dem machen würdest,
ja,
dann würde der sagen, ey,
Stelle wird nicht geschnitten.
Spinnt ihr eigentlich?
Ja.
Also der Film ist dafür da, oder der Film sollte so inszeniert werden und so geschnitten werden, dass meine Musik richtig atmen kann.
Ja, ne?
Das
stimmt.
Das ist halt geil. Das sagt halt so jemand wie Ennio Morricone, und ich würde halt sagen, ja, okay, cool,
ja,
weil dann habe ich wieder was für die Schublade.
Das ist es eben auch, ne? Sobald man sich das klar macht, erstens, dass Kreativität nicht alle geht, sondern dass mehr Kunst immer mehr Kunst gebiert, so, ne, gebärt. Das ist mir irgendwann klar geworden. Ne?
Das ist ein Punkt.
Das ist nichts verloren. Du kannst alles immer noch mal woanders benutzen. Du kannst,
Das ist ein Punkt. Und dann der andere Punkt ist natürlich auch, dass man immer gucken muss, in welchem Zusammenhang ist sowas wie Musik im klassischen Sinne, also mit Melodiebögen und was weiß ich und verschiedenen Teilen überhaupt möglich. Oft ist es gar nicht möglich.
Nee, es sind so Soundscapes, ne, dass du eher so,
genau,
halt so Gefühle erzeugst durch irgendwelche.
Also das Erste, ja, was man macht, ist immer Musik. Also man kriegt das, der erste Moment ist auch immer das Schönste. Man kriegt irgendwie einen Film, wo gar nichts drauf ist, und dann musiziert man wie so auf so ein weißes Blatt Papier.
Ja.
Und das macht total Spaß. Und dann merkt man selber schon gleich am Anfang, das ist irgendwie viel zu viel.
Okay.
Das ist keine Symphonie mit Bildern, sondern eher Bilder und mit bisschen Musik.
Ja.
Und ich habe da schon ganz oft von Leuten so Sätze an den Kopf gekriegt, wo ich erst so dachte, ey, du Arschloch. Und dann habe ich aber hinterher gedacht, so, stimmt eigentlich.
Stimmt total, die Musik darf ja die Bilder nicht platt machen.
Also einmal hat zum Beispiel so ein Produzent gesagt, also wir haben uns den Film angeguckt mit unserer Musik, und dann, das war halt so kurz vor Fertigstellung, und dann meinte der Produzent irgendwie, stopp mal, mach mal Stopp. Und ich dann so, ja, was ist denn? Ja, ich höre da Musik. Und ich dann so, ja, da ist ja auch Musik. Ja, aber das ist genau der Fehler. Das darf man nicht hören.
Ach so.
Und dann ich so, okay. Und er hatte aber wahrscheinlich recht.
Ja, witzig.
Also in diesem Moment durfte man nicht das Gefühl haben, dass man Musik hört, sondern man musste bei der Hauptperson sein und bei ihren Struggles und sowas.
Ja, klar.
Und dann musst du halt mit der Musik da irgendwie reingehen in diese Stimmung, aber darfst nicht oben drüber mit Trocken und Trompeten.
Die Musik muss das halt verstärken, ne? Muss die Gefühle irgendwie unterstreichen, die da sind, aber die darf sich nicht in den
Vordergrund. Ein Lieblingswort spielen von so Filmleuten, was Filmmusik angeht, was ich leider ganz schrecklich finde, aber was sehr gerne benutzt wird, ist subkutan.
Ah ja. Du musst es den Leuten quasi mit der Spritze verabreichen.
Genau, und mit der Spritze so unter die Haut.
Klingt schmerzhaft.
Ja, schrecklich. Aber spannend. Ich glaube, dass dieses Ding mit dem viel machen und so, das ist für mich, glaube ich, einfach so ein, das mag ich am liebsten. Und ich mag auch am liebsten irgendwie nicht an mich als Künstler oder sowas zu denken. Also nicht so komisch irgendwie an mein Werk,
sondern einfach Sachen zu machen,
die, und wie das alles zusammenpasst und wie das irgendwie 200 Jahre später rezipiert werden wird, sondern einfach so Sachen zu machen, die mir Spaß machen, aber halt schon so ein bisschen mit einem Blick drauf, dass ich auch so meinen eigenen Kram genug mache. Und das war jetzt in letzter Zeit, hatte ich so das Gefühl, ich muss ein bisschen mehr machen, was so 100% ich bin. Und
um das auszugleichen oder so, um genug.
Genau, das habe ich mir jetzt vorgenommen. Mal schauen, also ob ich das schon gemacht haben werde, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Und das ist das, was ich jetzt machen will. Also ich will jetzt praktisch 2 EPs machen, eine auf Deutsch und eine auf Italienisch, wo einfach Songs von mir drauf sind, die irgendwie auf irgendeine Art und Weise verwandt sind, genauso wie meine deutsche und meine italienische Seite verwandt sind.
Ah, schön. Aber nicht die deine eigenen
Deutsch, also
nicht quasi die gleiche EP einmal auf Deutsch.
Ich habe mir gedacht, ich würde gern ein Wort nehmen, was ich...
Nur ein Wort.
Nur ein Wort. Nee, ich würde gern ein Wort nehmen, was ich übersetze. Mhm. Und die EPs heißen das Wort auf Deutsch und das Wort auf Italienisch.
Ach,
und das
schön.
Ist so zum Beispiel so eine Sache, die mir schon seit Wochen im Kopf rumschwirrt. Und ich weiß immer nicht, wie ich das machen soll.
Aha.
Weißt du, zum Beispiel, du könntest Wörter nehmen, die ähnlich sind. Also du könntest zum Beispiel sagen...
Ach, dass sie auch klanglich zum Beispiel ähnlich sind.
Du könntest zum Beispiel sagen, Nebel, Nebbia.
Ja.
dann sind die irgendwie verwandt.
Ja, und man merkt, dass das, ja.
Oder die sind ganz anders. Du kannst zum Beispiel sagen, Peitsche, Fruster. Das ist irgendwie so, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Dann fängt man irgendwie auch gleich an zu werten. Denkt man so, Fruster klingt irgendwie cool, Peitsche klingt irgendwie scheiße. Das will ich alles nicht. Ich habe das perfekte Wortpaar noch nicht gefunden.
Hast du noch nicht gefunden? Aber soll gar nicht aus dem Inhalt erwachsen, sondern wie so ein Motto vorneweg.
Das soll nicht aus dem Inhalt erwachsen, aber es gibt dann praktisch ein Instrumentalstück auf der italienischen EP. Das heißt dann,
wie das andere?
Wie der Titel, vielleicht auch wie das andere.
Das wäre auch cool, über das Kreuz, wie das deutsche, wie der deutsche Titel.
Ich dachte erst Fiore Blume.
Ja.
Es kommt mir aber irgendwie ein bisschen zu läppisch vor, es kommt aber immer wieder hoch.
Aha, manchmal ist es das da dann einfach, ne? Ich wehre mich auch manchmal so, aber ich, oft, also zum Beispiel, ich habe jetzt gerade irgendwie manchmal das Gefühl, dass der Titel von meinem Podcast vielleicht nicht so gut gewählt ist, so, ne? Oder ehrlich gesagt, Pola zum Beispiel sagt das auch. Oder ein paar Leute haben schon gesagt, ja, dass man halt noch einen Titel haben könnte, wo irgendwie klarer ist, was da passiert. Dass das halt irgendwas mit Kreativität und kreativer Arbeit zu tun hat. Also zumindest, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich darüber nachgedacht. Und dann ist mir das wieder klar geworden. Das war auch sowas. Das ist mir eingefallen, dann muss ich das so machen. Weißt du? Das ist mir irgendwie ganz früh eingefallen, dass der Podcast so heißen muss. Aha. Und wenn dann irgendjemand sagt, ich glaube, es wäre geiler, du hättest einen eindeutigen Namen oder so, dann weiß ich auch sogar, dass die recht haben.
Warum, wie geht denn eindeutiger? Da ist doch dein Name drin.
Das ist schon mal nicht schlecht wahrscheinlich.
Ja.
Ja, aber so, weil, dass man irgendwie, also ich habe natürlich gedacht, Salon.
Ja.
Da hört man, das hat ist halt so, wie sich so Künstler in so Salons getroffen haben und dann so gesprochen haben über ihre Kunst. Ja. So habe ich mir das vorgestellt. Ja. Aber das checkt irgendwie keiner. Und
das habe ich jetzt auch nicht gecheckt.
Nee, muss man ja, aber, ich finde, aber muss man, finde ich, auch nicht checken, oder? Keine Ahnung.
Nee, muss man gar nicht.
Also es ist, aber ich, worauf ich quasi hinaus wollte, ist, dass ich das auch total kenne, dass ich das habe, dass einem einfach so eine Sache einfällt und dann kommt man von der nicht mehr weg und dann muss es die irgendwie auch sein.
Nee, dann auch muss, ein man, damit, dann muss oder so. Man damit irgendwas machen.
Ja.
Also das ist bei mir zum Beispiel auch mit so Textzeilen. Aha. Oder zum Beispiel, ich habe vor vielleicht auch so 15 Jahren oder sowas, habe ich mal so eine Idee gehabt, ich würde gerne mal eine Platte machen, die heißt Essbare Landschaften.
Schön.
Und das habe ich noch nicht gemacht, aber ich weiß, dass ich irgendwann diese Platte machen muss, die Essbare Landschaften heißt.
Ja.
Und
das heißt Essbare Landschaften auf Italienisch.
Paesaggi edibili ist nicht so schön. Nee, das ist nicht schön. Nee, das ist mir zu kompliziert.
Nee, das ist sehr
kompliziert. Deswegen finde ich sowas wie Fiore Blume, finde ich schön, weil es auch beides total schöne Wörter sind. Also ich finde Blume ist auch ein total geiles Wort.
Eins der schöneren deutschen
Wörter. Und Fiore ist auch ein total schönes Wort.
Aha.
Und ich würde gerne so das, weil das ist zum Beispiel das, was mir bei dieser Crookie-Gang-Sache so ein bisschen wie so aufgestoßen ist, dass es so ein viel, ich habe oft so ein Feedback gekriegt, ja, auf Italienisch klingt halt einfach klingt alles geil. Klingt einfach
alles toll.
Und ich denke so, das ist doch Quatsch.
Das ist ein bisschen fies auch, weil du hast super schöne Übersetzungen gemacht. Es klingt auch ein bisschen so, als wäre, weißt du so.
Nee, ich dachte, das ist der deutschen Sprache gegenüber ein bisschen
fies.
Blöd, weil ich finde irgendwie, was weiß ich, Walzer für niemand, finde ich auf Deutsch wunderschön. Ja. Und das ist nicht jetzt irgendwie so, dass man da irgendwas besser machen kann auf Italienisch.
Indem man es endlich auf Italienisch macht.
Ja.
Ja, das stimmt.
Und das ist dann zum Beispiel auch, deswegen, bei Sophie Hunger finde ich das total interessant, weil bei Sophie Hunger ist es wirklich, je näher an sich selbst dran ist, desto toller finde ich ihre Musik und ihren Ausdruck. Deswegen gefallen mir einfach ihre schweizerdeutschen Songs.
Am besten.
Am allerbesten. Ah, ja, und auch jetzt das, was sie mit Dino Brandao und Faber gemacht hat, diese Schweizer Platte, finde ich so unfassbar schön. Fühlst du sie am
meisten noch? Ja, witzig.
Ja. Und dann am zweitbesten mag ich die hochdeutschen Lieder.
Ja, witzig. Ich habe da nicht so einen Unterschied, weil ich auch mich von Anfang an bei ihr das immer so entzückt hat, dass sie das alles macht, weißt du?
Sie
hat das ja schon zu einer Zeit gemacht, wo das so wirklich keiner gemacht hat. Und es immer hieß, man muss eindeutig in sich entscheiden und so. Und ich an sich immer dachte, wie geil, dass das endlich mal jemand macht. So, ne? Und
das ist komisch, weil man setzt sich dann sofort in ein anderes Licht. Man ist praktisch sofort Sängerin.
Ja.
Weißt du?
Ich bin Sängerin. Ich finde bei ihr aber nicht. Ich finde irgendwie, also jetzt so Interpretin oder so.
Nee, genau. Aber das kommt bei ihr gar nicht so rüber.
nee, das scheint, man merkt ja, dass das einfach Facetten von ihrer Persönlichkeit irgendwie sind. Das finde ich jetzt in dem Fall nicht. Aber es ist super interessant, weil man ja auch auf anderen Sprachen eine andere Person ist, oder? Also man ist ja immer ein bisschen anders. Tatsächlich.
Ja, bei Italienisch ist es richtig krass. Das ist ja wirklich so, da bist du wirklich
jemand anderes.
Du bist irgendwie in einer anderen Tonlage, du spielst irgendwie du spielst ein anderes Instrument, wenn du auf Italienisch singst, als wenn du auf Deutsch singst.
Ja.
Das ist wie wenn du irgendwie eine Melodika auf Deutsch bist und dann bist du aber eine Klarinette auf Italienisch.
Ja, witzig. Halt jetzt hast du wieder die deutsche Sprache ein bisschen abgewertet.
Ich bin totaler Melodika-Fan, weil das ist das einzige Blasinstrument, was ich kann. Ja, ja, Klarinette ist schon ein bisschen schöner, das stimmt.
Klarinette ist auch sehr schön. Jörg spielt so schön Klarinette.
Ich hab seine letzten Fortschritte auf der Klarinette nicht verfolgt.
Der war knallhart für mein Album sozusagen. Da hatte er gerade Bock auf Klarinette. Und Jörg ist ja so, dass er dann einfach sagt, da wäre eine Klarinette schön, das lerne ich jetzt. Bye, bye.
Da
und dann
so
übermorgen wiederkommt.
Dass er jetzt, wo er jetzt schon ist mit der Klarinette.
Ja, ja, eben. Das ist echt total krass. Und dann kommt er so 2 Tage später wieder und spielt dir überall Klarinette drüber.
Aber Jörg ist halt auch einer, der hat einfach Bock, sich alleine
mit
Sachen zu beschäftigen.
Absolut. Der hat halt einfach Bock,
Bock
zu lernen und zu üben. Und ja, weißt du was? Das denke ich auch immer. Ich habe auch immer gedacht, ich bin jemand, der nicht gerne übt. Stimmt auch. Ich bin jemand, der kein Sitzfleisch hat und irgendwie nicht ehrgeizig genug ist, was Gitarre spielen und so angeht. Und hatte halt immer so ein bisschen diesen Ansatz von, ich lerne das gerade so gut, wie ich es irgendwie brauche und so. Und ich glaube, das hattest du auf jeden Fall, als wir uns kennengelernt haben, irgendwie auch. Man wollte halt Songs spielen. Aber was man da halt überhaupt nicht mit einbezieht, ist, dass das, was eigentlich unser Instrument ist, nämlich das Songschreiben, also die Texte und Melodien und so, dass man da genauso viel Zeit investiert wie andere Leute in ihre Instrumente. Und dass man ja zum Beispiel, wenn man aktiv Musik hört, und so wie wir beide über andere Songwriter reden und auch damals mit Anfang 20 schon geredet haben, wie man darauf abnördet, dass man genau weiß, warum der Text wahnsinnig schön ist und guck mal, was er hier macht. Guck mal, warum das einem so ins Herz geht, dass hier in der dritten Strophe macht er dann das und so. Das sind unsere 10.000 Stunden. Weißt du, man redet ja immer von diesen 10.000 Stunden, die man was üben muss, um so Meisterschaft sozusagen zu erreichen. Und es ist mir irgendwann klar geworden, dass ich dachte, natürlich übe ich. Weißt du, ich übe mein Instrument, indem ich lese, wie bescheuert, und Songs von anderen Leuten höre und irgendwie enthusiastisch fuchtelnd irgendwelchen nichts ahnenden Leuten versuche zu erklären, was so genial daran ist.
Das ist eine andere Art von Maschine, die läuft da. Also weißt du, wenn du wirklich ganz klassisch Instrumentalist bist, dann hat das ganz viel zu tun auch mit der Beherrschung von einem bestimmten Körperteil oder
absolut,
was weiß ich, dass deine Lippe irgendwie immer eine bestimmte Straffheit hat, wenn du Trompete spielst oder sowas und einen bestimmten Ton hast und sowas. Und wenn du jetzt sagst, wir schreiben und wir haben einfach ganz allgemein was mit Musik im kreativen Sinne zu tun.
Nicht so eindeutig.
Dann ist es halt was völlig anderes, was man irgendwie nicht so gut festklopfen kann.
Ja.
Und wo man manchmal auch irgendwie sich vorkommt in allen möglichen Zusammenhängen wie ein Hochstapler.
Ja.
Weil man halt irgendwie nichts.
Das ist nicht so messbar.
Ich weiß nicht, ob du das mitkriegst, aber Jens hat mich gefragt,
Jean-Michel Tourette, ja.
Ob ich eine Woche mitmache bei so einem Popcamp.
Ja,
ich weiß. Wo du, glaube ich, auch warst.
Ich habe da mitgemacht, ja.
Und ich habe da auch einmal mitgemacht. Und ich war eigentlich die ganze Woche damit beschäftigt, nicht Teil vom Lehrerzimmer zu sein.
Ja.
Und nur mit den Musikern und Musikerinnen abzuhängen und vielleicht ein bisschen
so
Songs zu schreiben, ein bisschen Text zu schreiben und so zusammen.
Ja,
und das
auch.
War mir irgendwie total wichtig, dass ich nicht mit einer bestimmten Kompetenz hausieren gehe.
Ja.
Von wegen, geh nochmal zurück in, weil Tim Tautorat war auch dabei, war irgendwie voll in seinem Element, hat immer so, geh nochmal zurück hier zu Takt 44,
Produzent,
warte mal.
Produzent Tim Tautorat, ich mache einfach immer so Fußnoten so nebenher rein. Ja.
Der wusste halt genau, was er da macht. Also der
es gibt Leute, die genau das
Hat eine Band gehört und hat sofort gewusst, was gefällt ihm da nicht.
Ja, weil der ist ja auch Produzent. Das ist doch sein Job. Das ist ja seine Kernkompetenz, was
find
zu
ich
hören
to- find
und
ich
sofort
total geil.
Zu wissen. Was man, sofort
genau.
Diesen Blick darauf zu haben.
Finde ich total geil und ich habe das aber überhaupt nicht. Ich habe eher so dieses, ist da noch ein Amp, kann ich auch mitspielen? Und das war auch immer witzig, ja, weil ich habe dann irgendwie mit Leuten gespielt, also es waren da waren dann so verschiedene Räume, wo dann
ja, ich war da ja auch.
Die Bands.
So eine Jugendherberge.
Genau,
mit Jugendherberge, so verschiedenen Räumen. Genau.
Jede Band hat einen anderen Raum gehabt und wir haben dann, die DozentInnen haben dann die Runden gedreht durch die Räume und immer wenn ich irgendwo in einem Raum war und wieder mal irgendwo mitgespielt hat, kam Tim rein und hat sich totgelacht. Und gesagt,
du bist hier auch schon wieder dabei.
Spielst du jetzt da auch mit? Und ich immer nur so auf einem Ton.
Ja, und ich wiederum saß halt dann mit den Leuten draußen auf den Bänken und habe gefragt, was ist dir denn wichtig im Leben? Worüber möchtest du denn eigentlich in Wirklichkeit schreiben?
Auch geil.
So, ne? Also ich glaube, ich bin da dann eher eben so.
Und, ja. Und hattest du dann das Gefühl, dass die dann, dass dann bei den
manchmal
irgendeinen Funke losging?
Ja, schon. Klar. Also man hat ja dann auch nicht genug Zeit, um das wirklich mitzuverfolgen. Ne? Das ist ja was vielleicht dann eher so auch später aufgeht oder ich hoffe es, keine Ahnung.
Ich hatte ehrlich gesagt so vom Konzept das Gefühl, weil ich dann auch hinterher nochmal zu Jens gegangen bin und meinte, ey, ich hoffe, das war irgendwie cool. Ich hatte vom Konzept her das Gefühl, dass die sich so gesagt haben, ist auf jeden Fall geil, wenn wir einen Freak irgendwie dabei haben.
Ja, genau. Also, das war, in meinem Jahrgang war ich das.
Und man hat praktisch die ganzen Leute, die für was Bestimmtes, also war ein ganz toller Hip-Hop-Produzent, eben dann war Dings, dann war eine Gesangslehrerin und es waren alles praktisch, das hat denen total viel gegeben und dann war halt noch so ein Typ.
Noch, und dann haben wir hier noch unseren diesjährigen Sohn-Typ.
Unser Faktotum. Francesco.
Ja, ich glaube, genau die gleiche Lücke habe ich da quasi auch gefüllt. Ey, was mir gerade auffällt vor lauter Hans-Dampfigkeit, auch meiner, ist, dass wir noch nicht über die höchste Eisenbahn gesprochen haben.
Ah, die höchste Eisenbahn?
Die ich sehr liebe und die ja viele andere Leute auch sehr lieben. Das heißt, wir sollten noch ein bisschen über die Eisenbahn sprechen. Und ich beginne, ich eröffne damit, dass als ihr angefangen habt mit der Eisenbahn, ich habe das immer mal wieder, dass halt irgendwelche Künstler, die ich schon lange kenne und die ich mag und so, dann irgendwas machen, wo ich denke, wie geil, wie toll, dass das jemand macht, weil es auch einfach an sich, und zwar, weil es nämlich so eine Sache ist, eine Band mit zwei gleichberechtigten Frontleuten, wo ich hundertprozentig weiß, dass das sowas ist, wo ganz viele Leute aus dem Business zum Beispiel sagen würden, das gibt's nicht, das geht nicht. Das macht man nicht. Und es gibt ja unheimlich viele solche Sachen, wo man so denkt, das macht man nicht. Das geht nicht. Und dass ich mich so gefreut habe zu sehen, wie wahnsinnig gut das dann eben wohl doch ging und dann eben auch so gut angekommen ist. Ne? Und ich das Gefühl hatte, dass du und Moritz euch da so toll ergänzt habt. Also es hat mir richtig einfach wahnsinnig Spaß gemacht, dazu zu gucken, weil ich dich schon so lange kannte und Moritz gar nicht. Und dann irgendwie dachte, geil, die machen irgendwie, auch weil die so, ihr seid sehr unterschiedlich, aber genau gleich genug. Also das finde ich so spannend, weil das konnte ich ja gar nicht wissen von Anfang an.
Nee, überhaupt nicht. Aber das ist für mich genau dieses Band-Ding, was mir so Spaß macht, in einer Band zu sein, weil es irgendwie wie so ein Zufall ist. Weißt du, du sagst praktisch so, der Zufall hat uns hier zusammengebracht. Und das war halt bei Moritz, das war ja auch einfach nur so ein, wir haben uns irgendwie zufällig getroffen, weil Moritz hat bei uns im Studio seine Platte aufgenommen. Ich habe das dann gehört und fand das cool. Und dann war der Zufall, dass Mario Cetti, Moritz Booker, irgendwie die Idee hatte, uns bei einem Festival zusammen auf eine Bühne zu stellen, dass wir uns zusammen begleiten gegenseitig und so vielleicht noch einen Song zusammen singen oder sowas. Und das war so der Anfang. Und dann haben wir irgendwie einen so einen für uns bisschen peinlichen Abend gehabt, weil wir haben es nicht richtig auf die Reihe gekriegt, auf die Schnelle, irgendwie ohne Proben. Und für das Publikum war es aber anscheinend cool, weil es war wie so in den Proberaum reingucken. Und wir hatten auf jeden Fall von da ab hatten wir Lust, irgendwie mehr Sachen miteinander zu machen. Und dann war aber am Anfang.
Ja, und da spielt natürlich auch wieder rein, dass du einfach so bist, weißt du, dass du machst mit irgendjemand Musik und denkst, geil, lass uns eine Band machen. Oder? Also
ja.
So.
Ja, aber das,
wenn nicht mit irgendjemand, aber mit jemand, wo das geil ist, und dann sagst du gleich, komm, wir sind eine Band.
Ja, aber das war ja das Ding, dass wir am Anfang wollten wir gar keine Band, sondern wir wollten einfach nur ein paar Konzerte machen, und da kommst du jetzt ins Spiel. Wir wollten ein paar Konzerte in verschiedenen Städten machen, wo Moritz und ich zusammen unsere drei Lieder singen, die wir geschrieben haben, und dann immer noch ein Gast oder eine Gästin. Und das haben wir aber genau zweimal gemacht. Und zwar einmal mit Gisbert in Halle und einmal in Berlin im Heimathafen mit dir.
Ja.
Und
wo ich auf Zuruf Tiergedichte geschrieben habe auf
der Bühne. Das ist das, was du in deinem Buch dann noch geschrieben hast.
Ja, genau. Also ich habe nicht gesungen, muss man dazu sagen. Sondern doch. Warte mal.
Du hast Vergangenheit gesungen.
Ach, natürlich.
Krass. Das war das Ding. Also wir haben dann praktisch die erste EP aufgenommen mit einem Song, wo Gisbert mitgesungen hat, nämlich Der Himmel ist blau wie noch nie. Und ein Song, nämlich Die Vergangenheit, wo du eine Strophe schreiben solltest, aber dann eigentlich einen ganzen Song im Song geschrieben hast, was ich total geil fand.
Die Strophe ist ein bisschen lang. Ein bisschen lang.
Total geil. Aus dieser EP ist dann die Band geworden. Also das waren praktisch
gar nicht mehr so klar.
Erst nur Moritz und ich und dann haben wir irgendwie Max und Felix als Backing-Band gehabt und dann haben wir angefangen, richtig alle zusammen Songs zu schreiben. Und für mich ist die Magie, finde ich, bei so einer Sache ist, dass man dann irgendwann so eine Chemie hat.
Aus der was ganz Neues.
Aus halt der irgendwas entsteht. Neues. Mhm. Also das ist dieses mehr als die Summe der einzelnen Teile. Man hat das Gefühl, man hat verschiedene Persönlichkeiten und das, was aber am Ende dabei rauskommt, ist irgendwie mehr als die Persönlichkeiten einfach nur addiert, sondern man kann irgendwie, ich meine, klar, jeder hat immer dieses Lennon McCartney Ding vor Augen, von wegen, wie konnten die irgendwie so tolle Songs zusammenschreiben? Das war einfach nur, weil das eine Chemie war, die halt, die konnten so gut zusammenarbeiten einfach.
Total.
Und sowas finde ich total faszinierend. Und da geht es auch nicht darum, dass sich irgendwelche Aufgabenbereiche ergänzen oder was so.
Nee, das hat einfach was mit auch ähnlichen Rhythmen oder so zu tun. Ne? Also ich kenne das auch, dass man mit Leuten schreibt und das halt total sofort irgendwie so fließt und mit anderen Leuten hakelt man ewig so rum. Es ist wie Tanzen oder so.
Genau.
Wenn man keine Chemie hat, dann steht man sich die ganze Zeit auf die Füße.
Genau, die Chemie. Und dann gibt es natürlich auch sowas wie, man möchte den anderen oder die andere beeindrucken. Mhm. Es gibt auch sowas.
Man muss sich zeigen können, man muss entspannt genug sein, irgendwie sich auch zum Affen zu machen. Wobei übrigens, das wollte ich gerade noch sagen, von wegen, wie wir uns kennengelernt haben. Das weiß ich noch, ganz am Anfang, als wir uns so gerade irgendwie kennengelernt hatten, war ich mal auf einer Party oder irgendein Konzert oder sogar irgendwas, also mit Tanzen auf jeden Fall, wurde getanzt. Und du warst da und es waren noch ein paar von den anderen aus deiner Band da. Aha. Martin war da. Auf jeden Fall habt ihr plötzlich angefangen zu freestylen. Und ich weiß noch, es war so, alle freestylen so rum und dann soll ich irgendwas machen. Und ich so, was bitte? Weil ich übrigens, und dann bin ich so verstummt und habe nichts gemacht.
Aha.
Und ich weiß noch, dass ich so beeindruckt war, weil ich das nämlich nie konnte. Also ich konnte noch nie freestylen, weil ich einfach zu doll nachdenke.
Aber wir haben gerappt, oder was?
Ja, gerappt. Zack, einfach so. Und es war super lustig und alle waren so. Und ich dachte so, was ist denn hier los? Und dass ich das nämlich bei dir von Anfang an immer bewundert habe, wie locker du im Knie bist. Also ich habe das Gefühl, dass du kreativ unheimlich so furchtlos bist. Weil das muss man dafür ja sein. Man darf halt keine Angst haben. Und da kommt es wieder zu diesem Co-Writing. Man kann ja nur dann gut mit anderen Leuten schreiben, wenn man keine Angst hat. Und das kann ich aber erst jetzt. Also ich habe ganz lange gebraucht, um es zu lernen, nicht so protektiv zu sein. Also ich habe immer Sachen nur rausgehauen, wenn ich mir total sicher war, dass sie absolut auf den Punkt sind. Mhm. Und das kannst du alleine in deiner Kammer ewig vor dich hinmachen, merkt keiner. Aber wenn du mit anderen Leuten schreiben willst, dann musst du halt offen genug sein, auch schlechte Songs, also weißt du, auch irgendwelchen Quatsch zwischendurch rauszuhauen und einfach so eben so rauszuhauen. Und das hatte ich das Gefühl, dass du das immer schon konntest.
Ja.
Also das war nicht, das was ja, der Freestyle das war auch trotzdem gut, aber ich meine, nee, einfach so das locker sind ja,
das
zu sein.
Sind ja, also für mich sind es zwei verschiedene Sachen. Das eine ist praktisch der kreative Prozess, wo du schreibst, richtig?
Ja.
Also wo du dann sagst, okay, wir machen jetzt eine Platte zusammen und lass mal so machen, du machst erste Strophe, ich mach zweite Strophe.
Ja.
Und dann kommt man auch in so eine komische Competition.
Das ist dann schon passiert bei euch auch?
Das ist witzig, weil wenn du Moritz fragen würdest, würde er wahrscheinlich sagen, nein.
Ah ja.
Er spürt das nicht als Competition und ich spüre das aber ganz krass
das
als
schon.
Competition.
Das schon, ah ja, okay. Weil du einfach kompetitiver bist als Typ,
nee,
oder?
Nee, weiß ich gar nicht. Ich hab mehr das Gefühl, dass es eine Competition ist.
Okay.
Und Moritz sagt so, nö, ich mache irgendwie, schreib halt und du schreibst halt auch und ich, und,
es ist natürlich dadurch ein bisschen aufgehoben, dass irgendwie jeder seinen Teil auch singt selber, ne?
Ja, da haben wir aber auch getauscht.
Ach so, also ja.
Haben wir, irgendwann haben wir angefangen, so die Strophen zu tauschen. Also ich habe die Strophe gesungen, die Moritz geschrieben hat. Oder wir haben alles zusammen gesungen, haben wir auch schon gemacht. Und ich habe immer das Gefühl, dass es so ein Zusammenspiel aus allen möglichen Faktoren ist. Also die Sache zum Beispiel, ich möchte Moritz auch gefallen auf eine Art, wenn ich irgendwas schreibe.
Ja, das verstehe ich total. Ich wollte immer Taito beeindrucken.
Ja, und ich will aber auch nicht gefallen, so von wegen, indem ich eine Showtreppe hochgehe, sondern ich will ihm gefallen, indem ich präzise bin und bei mir bin und sowas. Und das ist, glaube ich, auch, das meine ich mit Competition. Mhm. Ich meine nicht, ich will eine geilere Strophe schreiben als er oder sowas. Nee,
man will halt irgendwie wirklich was Tolles machen.
Aber wenn man zum Beispiel dann nicht schnell genug ist, und dann geht's halt dann auch darum, das ist auch eine Art von Competition, wenn ich nicht schnell genug bin, hat Moritz halt schon alle Strophen schon geschrieben, die es gibt.
Ah, fertig.
Und dann kann ich halt auch nicht sagen, Entschuldigung, aber die eine sollte ich schreiben. Wenn die halt gut sind, dann sind die halt auch gut.
Dann sind
weißt
die
du?
Schon gut, ja.
Und da muss man aber ganz viel gucken mit so, wie sehr nimmt man sich zurück, wie sehr achtet man den anderen und so. Und das ist natürlich im Live-Kontext ist es genauso. Ich meine, guck dir mal sowas an wie Jazz zum Beispiel.
Ja,
Jazz hat früher, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber früher
ultra kompetitiv.
Ja, die haben sich gegenseitig mit ihren scheiß Soli irgendwie an die Wand gespielt und es war halt wichtig, dass sie sich richtig...
Wer gewinnt.
Wer gewinnt, genau.
Ja, klar.
Und das finde ich beim Live-Spielen und Singen ist das irgendwie so ein Punkt, das ist immer sehr heiß, finde ich. Und
im positiven Sinne, dass du das Gefühl hast, da kommt eine Energie raus, die da...
Und dafür, also damit es so heiß ist, muss es für mich immer so unklare Faktoren geben. Deswegen finde ich, das ist zum Beispiel, mir ist es total wichtig, dass es wie so Freestyle
dass es das gibt.
Spielwiesen gibt.
Das habe ich aber auch immer. Also bei den Solo-Sachen auch noch viel mehr.
Dass man sagt, hier von da bis da kann alles Mögliche passieren. Genau.
Ja, hier passiert irgendwie, weiß nicht, bei den Helden habe ich in einem Outro von, ich glaube, Müssen nur wollen, habe ich immer irgendwie so ein Freestyle quasi, also aber eben ohne Reim und so, sondern einfach so quasi so ein Spoken-Word-Ding gemacht, was immer irgendwie irgendwann gelandet ist in so einem Talking Heads-Zitat. So, once in a lifetime.
So. Ach so, okay.
Ja, das so, keine Ahnung, da dann so reingemorpht ist. Aber es war jeden Abend anders. Und das hat mir total Spaß gemacht, weil das sind ja eben dann die Strecken, die einen so wach halten, wenn du dann irgendwann die Songs schon so oft gespielt hast, dass du irgendwie dass du vergisst, in welcher Strophe du bist, wenn du kurz aufwachst.
Genau, weißt du? das finde ich total wichtig. Also ich finde es zum Beispiel auch cool, also was ich mir selber vorgenommen habe immer, ist, dass ich nicht an zwei Abenden dasselbe sage zwischen den Liedern, weil ich komme mir sonst...
Man kommt sich doof vor.
Ja. Ich komme mir so vor, als würde ich mich irgendwie reproduzieren.
Man kommt sich vor allem vor der eigenen Band doof vor, weil ich mache das schon manchmal, aber...
Ja, aber wenn du das ownen kannst, sozusagen, wenn du das impersonaten kannst, dann kannst du es ja auch machen. Ich würde mich dann so anhören, wie ich gestern schon gesagt habe, das nächste Lied handelt von... Ja. Und deswegen... Und genauso zum Beispiel ist es bei mir so, dass ich das nicht richtig haben kann, wenn ich irgendwelche Moves in diesen Freestyle-Dingern mehrere Male mache. Auch wenn
selbst wenn es so ein Kniff ist, wie zum Beispiel jetzt immer eben auf Once in a Lifetime zu enden? Oder wär dir das schon zu...
Das kann ich nicht. Ich kann nur auf irgendwas enden, was geschrieben ist. Weißt du? Also der freie Teil muss frei sein.
Ja.
Wenn dann das Geschriebene kommt, dann da, weil das ist ja das Geschriebene, das darf. Also es gibt zum Beispiel bei Easy, wir spielen das Lied Easy und dann kommt Moritz Gitarrensolo und dann fange ich an, weiter zu erzählen, wie die Geschichte von Easy und Robert weitergeht.
Ja, cool, genau.
Und was alles passiert. Und das endet dann irgendwann auf dem Schlussteil vom Lied.
Ja.
Und
ja,
dazwischen,
genau.
Und dazwischen ist aber alles Mögliche möglich und irgendwann gucke ich die Band an und dann gehe ich wieder auf die Akkorde und dann.
Das macht halt auch total Spaß, weil man damit ja auch die Band amüsiert, ne?
Genau.
Also ich habe das dann auch,
Du amüsierst auch die
bei
Band.
Bei Platz da habe ich dann immer das Vollmeisengedicht, also eins von meinen Tiergedichten eingebaut, aber immer versucht, das irgendwie ein bisschen anders zu machen oder halt immer noch einen draufzusetzen, damit die Band sich noch amüsiert.
ne, das dass es noch irgendwie wichtig, lustig ist. So.
Ja. Das ist total wichtig, auch dass man die, dass man irgendwie innerhalb der Band kleine Insider-Späßchen hat, ja, während des Konzerts und so.
Und noch irgendwie Überraschungen und ja, so. Ja. Ja. Und hattest du das Gefühl, dass ihr euch dann, weiß ich nicht, sozusagen sortiert habt, weißt du, wie unter Geschwistern das passiert, dass man so ein bisschen in so Rollen geht, dass man sagt, ich bin mehr so der und ich bin mehr so der, also dass ihr euch so ein bisschen, weißt du, so Terrains überlassen habt oder so?
Auf eine Art sicherlich. Also ich bin zum Beispiel rein musikalisch gesehen eher so schlechter Rhythmusgitarrist und spiel Bass, wenn Felix irgendwas total Wichtiges am Keyboard machen muss.
For the record, Podcast-Host versucht gestisch zu widersprechen.
Und dann habe ich so wie so Ein-Finger-Keyboard-Geschichten und spiel Theremin, alles was so mit wenig Einsatz, großen Effekt, was hermacht, ne? Mhm. Und Felix und ich machen schon viel live, so, dass wir quatschen miteinander.
Ja, Quatsch macht.
Moritz macht oft Mysterious.
Schweigsamer Dude.
Ja. Max sagt irgendwie so einen Satz.
Und der sitzt
im Konzert. Genau.
Also aber so vom Songwriting,
diese,
weißt du?
Diese Rollen schon gibt vom Songwriting.
Ist also, dass man dann so ein bisschen denkt, das ist so ein bisschen sein Ding und das ist so ein bisschen mein Ding.
Auf jeden Fall, aber das hat, glaube ich, nichts zu tun mit bestimmten Positionen, sondern es hat ein bisschen was zu tun mit so Songs wie so Patenschaften. Aha. Weißt du, du fängst an, zusammen einen Song zu machen oder jemand bringt so einen halben Song an.
Ja.
Und dann gibt's, entscheidet man sich in dem Moment, ob man da so richtig einsteigen will und da richtig so dran rumschrauben will, ja, oder ob man einfach wie mitspielt.
Dass sich irgendwie klärt, wer sozusagen führt.
Ja, genau.
Wessen Song das mehr ist.
Genau, kommt. Ja, weil es praktisch auch immer Leute in der Band gibt, die sagen, der Song ist mir irgendwie total wichtig und ich finde ihn eigentlich schon wirklich cool, so wie er ist. Und mir würde das auch irgendwie wehtun, wenn du das jetzt irgendwie komplett umbaust, weil das nicht einfach nur Knete ist, sondern das hat ja auch immer was mit irgendwelchen persönlichen Sachen zu tun. Und sowas entwickelt sich immer raus. Und gerade so Plattenaufnahmen, wo man Songs schreibt, die können halt auch sehr, sehr schmerzhaft sein und sehr so psychologisch voll, total schwierig.
Und das muss man ja auch dazu sagen, was, glaube ich, viele Leute nicht wissen oder nicht verstehen, wenn man nicht drinsteckt, was das bedeutet. Ihr macht das ja eigentlich immer alles ohne Produzenten.
Wir nehmen das immer selber auf.
Wir nehmen das ja eigentlich immer alles selber auf, wo ich mir vorstellen kann, dass man ja dann noch nicht mal eben so diese Produzentenfigur ein bisschen so als Blitzableiter hat, weil dafür ist die ja auch da. Mhm. Also, ne, das ist ein bisschen wie so ein Diego Schäfer, der alles so zusammenhält, aber der ist ja auch ein bisschen dafür da, dass der ab und zu mal ein Machtwort spricht oder das irgendwie der Böse Fall ist.
Also, haben wir live aufgenommen mit Moses Schneider und das war halt ein ganz anderer Prozess.
Ja.
Und es war für uns dann so, ich finde das total cool, dass wir das gemacht haben und die Meinungen in der Band gehen aber jetzt auseinander, ob das jetzt irgendwie was ist, wo man dran festhalten sollte oder ob wir wieder Bandspielwiese machen und jeder
produziert so ein bisschen vor sich hin oder so.
Ja, jeder produziert so ein bisschen vor sich hin, ist ja ganz cool und alle produzieren eine Platte, ist auch cool. Aber es gibt halt diese Sachen, weißt du, es gibt halt irgendwie, du kannst auch zum Beispiel einfach die Aufnahmen vom anderen von gestern Abend löschen und deine eigene Version vom Song aufnehmen und dann kann man sagen, okay Jungs, lass uns mal Ordner machen.
Nochmal for the record, Podcast-Gast grinst so, als wäre das nicht wirklich passiert, Fragezeichen.
Wir machen verschiedene Ordner. Wir machen Max-Platte, Felix-Platte, Moritz-Platte und Francescos-Platte.
Okay.
Und am Ende backen wir die Ordner. So haben wir es natürlich nicht gemacht, aber das ist dieses, man fightet um ein gemeinsames Werk.
Und habt ihr da aber nicht wahnsinnige Reibungsverluste?
Doch, haben wir gehabt und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum wir dann immer wieder hier mal Päuschen machen müssen und so. Und jetzt.
Ihr habt ja aber alle eben auch Solo-Sachen und andere Sachen, wo man irgendwie so, also das kann ich mir vorstellen, dass man das dann auch braucht, oder? Dass man denkt, okay, in diesem Kontext ist es so und es ist toll und das Ergebnis ist toll und in einem anderen Kontext mache ich einfach, was ich will.
oder?
Ja, also ich glaube, das ist das. Und von wegen, dass man sich nicht nur spiegelt über die Arbeit in dieser einen Band,
genau,
sondern auch eben über andere Sachen spiegelt und auch sagt, das ist jetzt nicht das Wichtigste, was es gibt für mich. Ich muss mich da nicht so an Eitelkeiten oder an einzelnen Sachen aufhalten.
Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, das war damals irgendwie nicht denkbar. Ich glaube auch, weil wir irgendwie jünger waren oder keine Ahnung, irgendwie aus dieser Band, jede Band hat ja so eine Kultur, so, ne? War das für mich nicht denkbar, das neben den Helden zu machen. Und ich glaube, wenn das aber von Anfang an klar gewesen wäre, dass ich nicht so eng verheiratet sein muss mit dieser Band, dann hätte das, also es gab ja unheimlich viele Gründe, warum wir das nicht weitergemacht haben, so, ne? Verschiedene, aber glaube trotzdem, dass das geholfen hätte. Weißt du, wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte, dass alles, was nicht innerhalb dieser Band passiert, auch nicht passiert.
Aber das ist, glaube ich, das ist der Anfang, ist immer genauso. Band ist ein ganz einfach strikte Monogamie.
Ja.
Und löst sich dann irgendwie nach einer bestimmten Zeit, löst sich das auf.
Ja.
Und dann macht der eine Gitarrist von den Stones auch mal ein Projekt mit dem Schlagzeuger von The Who oder was weiß ich.
Ja.
Aber am Anfang ist es ganz klar, ich kriege das irgendwie mit. Ich habe ganz viel so zu tun durch zum Beispiel diese Crookie-Gang-Platte.
Ja.
Ich habe dann, lerne dann Musiker und Musikerinnen kennen, die sehr jung sind und in Bands spielen und die sind halt einfach nur in dieser Band.
Ja.
That's it.
Aber weißt du was, vielleicht war das bei euch nicht so, weil ihr eben so entstanden seid, wie ihr entstanden seid. Weißt du? Also ich habe das Gefühl, bei euch war das doch von Anfang an, bei der Eisenbahn zumindest, war es von Anfang an klar, dass das irgendwie eine Band ist, aber irgendwie auch ein Projekt.
Nee, aber sobald es irgendwie lief, sobald diese Bandmaschine angelaufen war und Platten und Konzerte, dann war klar, es gibt nur die Band.
Ich meine, ehrlich gesagt, so eine Band lässt halt auch einfach nicht viel Platz für andere Sachen. Es ist ja jetzt nicht nur irgendwie, dass man sich Monogamie geschworen hat, sondern man ist ja ganz schön beschäftigt mit einer Band.
Ja, ne? du bist total busy. Du kannst nicht irgendwie noch, also schon allein kreative Energie kann man nicht noch in irgendwelche anderen musikalischen Projekte reinstecken. Ist ja auch viel zu, finde ich auch viel zu überfordernd für die Leute, die dich dann hören. Überleg mal, du hörst jetzt irgendwie irgendeine neue coole Band und einen Monat später macht die eine Sängerin
eine andere Band.
Ja, oder ein Projekt, das klingt irgendwie genauso.
Aber was jetzt, glaube ich, üblicher ist, ist, dass man immer mal so irgendwo auftaucht, ne? Diese ganze Feature-Kultur. Das ist was mir unheimlich gut gefällt.
Finde ich auch super.
Ich zum Beispiel auch, was ja im Rap, Hip-Hop so wahnsinnig viel gemacht wird, schon ganz lange. Und ich das Gefühl habe, so langsam kommen halt die Indie-Künstler auch auf den Trichter. Also ehrlich gesagt natürlich auch, weil dadurch auch, was ja eben im Urban schon lange verstanden wurde, dass es auch Synergien gibt. Ne? Also es ist ja auch kein Wunder, dass irgendwie bei allen großen Hits sind ja jetzt auch immer noch ein lateinamerikanischer Künstler dabei und wahrscheinlich demnächst noch ein K-Pop-Artist, dass du einfach wirklich die ganze Welt erreichst.
Aber das finde ich ja schon wieder interessant. Das hat dann für mich schon wieder sowas wie Avengers oder irgendwie sowas, weißt du, dass du irgendwie denkst.
So Supergroups. Ja,
Supergroup und halt für jeden Markt irgendwie eine Farbe auf eine Art. Aber ich finde es oft in der Popmusik, also in Italien zum Beispiel, ist es gerade extrem erfolgreich und beliebt, so Features zu machen.
Ja.
Und dann hast du praktisch so zwei Jungs.
Ja.
Die sind beide Mitte 20, sehen irgendwie ähnlich aus.
Identisch aus, sag's doch.
Und dann ist irgendwie bla bla featuring bla bla in einem Song und es klingt einfach genau gleich.
Wie jeder einzeln. Ja, das habe ich auch schon total oft gehört.
Genau gleich. Der eine singt die eine Strophe, der andere singt die andere Strophe und es klingt genau gleich. Genau. Wo ich dann denke, was sind diese zwei Namen? Vielleicht ist es auch doch nur ein Name.
Aber ich meine, Features finde ich dann interessant, wenn es natürlich teilweise auch ein großer Sprung ist. Ne? Ja. Wenn es ein großer Sprung ist.
Ja,
Aber ich finde es einfach toll und da kriegen wir dann wieder den Bogen sozusagen zu, wie wir angefangen haben. Man sitzt irgendwo zusammen rum, zeigt sich gegenseitig seine Lieblingssongs, covert und irgendwie verbindet sich auch so über sein Fansein. Wo ich das Gefühl habe, das geht oft in der Professionalisierung und Kommerzialisierung geht es vielen Leuten verloren. Aber eigentlich sind alle Musiker und Musikerinnen, die ich kenne, am glücklichsten, wenn sie sozusagen darauf zurückgeworfen werden, mhm. auf dieses Fansein. Mhm. Weißt du, was, wo ich das Gefühl habe, das ist was, was du jetzt mit italienisch Übersetzungen machst. Da, mhm. da kannst du dann irgendwie anknüpfen an Teenager-Lieben. Mhm. Weißt du, wie ich meine? So, dass man eben wieder ins Spielen kommt und in dieses, dass dieses sich gegenseitig featuren und so. Ich finde, im besten Fall hat es nämlich genau diese Energie von, ich sitze am Lagerfeuer, einer hat den Song angefangen mhm. zu spielen, einer hat irgendwie gesagt, ey, lass uns, kennst du und so, und mhm. ein anderer kann auch mitsingen und im Refrain sind dann alle dabei. Also das, weißt du, dieses Verspielte und Kollektive.
Das finde ich total geil und ich finde, das darf man eigentlich auch nie verlieren. Lustigerweise habe ich das gerade vor 2 Wochen wieder genau so gehabt an einem Geburtstag mit Lagerfeuer und oh. jeder spielt einen Song.
Toll.
Und aber ich finde genau dieses Fan-Ding ist total wichtig. Man darf das nicht verlieren und das ist aber cool, wenn sich das verändert zum Beispiel. Also bei mir verändert sich das extrem und ich bin so total froh und dankbar, dass ich viel offener bin inzwischen. Ich kann Fan von allem möglichen Kram sein. Früher war ich da so total streng.
Du also warst das weiß ich noch, aber ich fand es total cool, weil ich nicht so viele Freunde hatte, die so, weißt du, so inbrünstig Fan sind. Das heißt, ich wusste das total zu schätzen, dass ich endlich sozusagen das andere Kind auf dem Schulhof gefunden habe, dem das genauso wichtig ist. Und dann wird man ja da in dem Alter auch gern mal so ein bisschen faschistoid, so, ne? In sein.
Furchtbar.
Ich irgendwie, das darf man nicht im Song. Weiß ich noch, wir beide im Stadtgarten immer, das geht überhaupt nicht, wenn man in einem Song
ist. Ja, aber so. Warum? Das ist wirklich ist was ich heute nicht mehr verstehen kann. Aber ich habe wirklich.
Weil die Jugend so ist.
Ich habe irgendwie 11. Klasse oder sowas, war ich sehr aktiv in einer bei der Schülerzeitung. Und da habe ich irgendwie Artikel über alles Mögliche geschrieben. Und unten drunter habe ich dann immer irgendwie, was weiß ich, Francesco geschrieben. Und dann habe ich immer noch drunter geschrieben, Bob Dylan Forever und Tod der CD. Wo ich so denke, warum war mir das so wichtig?
Dass du es wirklich dringend
deinen Lehrern mitteilen musst. Als Bob Dylan Fan und dann auch noch den Tod der CD zu fordern, die damals gerade so aufgekommen war.
Groß.
Das ist schrecklich. Also das ist dann auch...
Ja, man ist natürlich dann darin auch sehr eng so, ne? Und ich finde gerade bei Musikjournalisten findet man dann oft auch sehr, sehr erwachsene Männer, die irgendwie immer noch so sind, ne? Die irgendwie, keine Ahnung, dann halt irgendwelche Grabenkämpfe zwischen Morrissey versus irgendwie, wer da der größere Songwriter und keine Ahnung und so.
Genau, aber das sind halt die Nerds.
Ja, aber ich finde das ja eigentlich, ich mag daran was total, mhm. weißt du? Ich kann daran einfach, weil, also die Inbrunst.
Ja, deswegen ich habt ihr ja auch sowas so. Wie The Geek Will Inherit geschrieben, weil genau. Das ist halt, ich finde ja Nerdtum auch cool, aber wenn es sich irgendwie öffnet, für allen möglichen, auch für allen möglichen Trash, weißt du? Ja. Ich meine, ich hätte irgendwie mein Anfang 20-jähriges, keine Ahnung, Ingmar Bergmann, ich hätte nicht Game of Thrones geguckt. Ich bin froh, dass ich heute sowas wie Game of Thrones gucken kann.
Ja,
das weißt du, früher war das so, obwohl stimmt nicht, ich habe auch immer Marienhof und Verbotene Liebe geguckt.
Ja, aber man ist sehr spezifisch darin, was irgendwie Guilty Pleasure ist.
Genau, das war dann Guilty Pleasure, genau. Ja. Genau. Und dass aber Sachen aus verschiedenen Gesichtspunkten heraus geil sein können, also zum Beispiel sowas wie Heal the World.
Eternal Flame. Ist ein unfassbarer Song zum Beispiel.
Geiler Song, aber ich finde Heal the World zum Beispiel finde ich irgendwie geil heute inzwischen, weil da so viele Leute mitsingen, wo die Stimmen überhaupt nicht zusammenpassen.
Ja.
Früher fand ich das total scheiße.
Ja, man ist aber halt, also glaube ich, wenn man gerade so seine Musikliebe entdeckt hat, auch gerne streng, weil man sich also als Teenager ja einfach definiert über was man mag und was man nicht mag und was geht und was nicht geht.
Das merke ich bei meinen Kindern ganz viel. Die sagen ganz oft, das höre ich nicht. Ja. Weißt du, so, das ist wichtig, dass sie das nicht hören.
Mama, auf keinen Fall.
Ja, ist cool, aber das höre ich nicht.
Ja, genau. Aber das ist, und das Schöne ist ja, dass man da dann irgendwie freier wird. Aber ich finde das immer noch total schön, wenn man dann eben auf so eine Erwachsenen-Spielplatz-Art und Weise, weißt du, daran wieder anknüpfen kann.
Ja, das ist, genau, aber das ist ja das, was wir machen, ist einfach Erwachsenen-Spielplatz.
Ja, und also das ist aber eben, was du dann irgendwie mit Crookie Gang.
Ja.
Ich muss mich immer noch entscheiden, ob ich mir jetzt Mühe gebe mit dem Italienisch auf den letzten Metern. Mach ich nicht. Crookie Gang, das ist so genau das. Weißt du, Ausdruck von Fanliebe. Mhm. Und ich habe einfach das Gefühl, am Ende des Tages sind alle Musikerinnen, die ich kenne, alle Musiker am glücklichsten, wenn sie ihre Fanliebe ausdrücken dürfen.
Genau das, aber das ist dann trotzdem was, wofür du irgendwie kämpfen musst.
Ja.
Dass du das wie am Leben erhältst und dass du auch das am Leben erhältst, was dir Spaß macht beim Musik machen, so, ja. Weißt du, so dass es nicht den Weg nimmt wie der kleine Cristiano Ronaldo, der irgendwie auf der Straße Fußball spielt und dann der millionenschwere ja. Star, der dem es überhaupt keinen Spaß mehr macht, mhm. der aber leider, also das ist so dieses, was Billie Eilish singt, mit 20, things I once enjoyed, just keep me employed now.
Ja.
Wo du halt denkst, ey.
Traurig.
Jetzt schon?
Schon? Schatz, da kommt noch was.
Nee, aber das geht halt ganz schnell mal irgendwie, dass man irgendwie denkt, oh fuck, das ist jetzt mein Beruf, es macht mir gar keinen Spaß mehr.
Ja. Aber was ich dann auch immer wieder sozusagen tröstlich finde, und das, dafür bist du mit allem, was du gemacht hast, sozusagen für mich auch ein Beispiel, ist, dass ich ganz oft das Gefühl habe, dass diese Sachen gewinnen. Und dann freue ich mich total. Mhm. Weißt du, bei anderen Leuten, wenn ich das sehe, ich finde, Damon Albarn ist so ein Beispiel auch, ne, wo man das Gefühl hat, der macht lauter so Zeug und macht eigentlich immer irgendwie, worauf er Bock hat. Mhm. So. Und dann ist er immer wieder total erfolgreich mit irgendwelchen Sachen, wo ich hundertprozentig weiß, dass irgendjemand in einem Raum zu ihm gesagt hat, das ist Career Suicide und das ist total Quatsch und sowas hat noch nie funktioniert. Mhm. Und dass man es eigentlich immer wieder sieht, dass da, wo sozusagen die Spielfreude ist, weißt du, wo die Leute wirklich einfach Bock haben, dass das immer wieder belohnt wird. Ich bin davon einfach total überzeugt.
Das finde ich auch. Weißt du? Also das ist finde ich auch für mich so ein Punkt. Der andere Punkt ist, ich bin immer wieder total fasziniert und inspiriert dadurch, wenn ich irgendwas höre, wo ich denke, krass, das macht überhaupt keinen Sinn, aber es ist total erfolgreich.
Ja.
Also weißt du, so in Text, wo du überhaupt nicht verstehst, worum es geht, aber du fühlst irgendwas.
Ja, oder ganz viele von den richtigen, sagen wir mal, weltweiten Megastars sind ja, die scheinen ja dann irgendwie wieder jenseits von Kommerz zu gehen. Also viele von den Sachen, die so ultra erfolgreich sind, sind ja dann oft wirklich, wirklich schräg.
Ja.
Also Radiohead oder so, ne? Ja. Wo du denkst, okay, das sind immer so regelwidrige Sachen, die dann doch irgendwie Stadien füllen. Und ich freue mich da immer total. Weißt du, wenn ich denke, es gibt sozusagen so ein ganz breites Mittelfeld, wo alles so Formula ist. Mhm. Eben die Leute, die sich in solchen Fabriketagen treffen und einer macht den Beat, einer macht die Topline und alle basteln so eine Wurst draus, eine Popwurst. Und jenseits davon gibt es dann eben immer durch die Jahrzehnte Kate Bush, David Bowie, Radiohead.
Das sind aber so Sachen, die so herausstechen auch, gell? Das fand ich bei Radiohead, fand ich das krass, als ich die gesehen habe auf dem Lollapalooza vor ein paar Jahren. Da habe ich gedacht, da bin ich so übers Festivalgelände und habe mir alle möglichen musikalischen Acts angeguckt und dachte immer so, ja, cool, cool. Und dann kam auf einmal Radiohead und das war nicht mal jetzt nicht die Musik oder sowas, sondern einfach der Fakt, dass es nicht einfach nochmal eine zusätzliche Band auf dem Festival war, sondern dass es die Band war, wegen der Leute aus der ganzen Welt
zu diesem Festival gekommen waren. Ja,
das
genau.
war wirklich so, auf einmal war das Festival irgendwie was ganz anderes. Auf einmal war das so eine Art Worship-Gemeinde, die sich extra ausgesucht haben. Die wollten vielleicht nach Rio, nee, dann haben sie doch Berlin genommen.
Ja.
Und
geil.
Das fand ich so das krass irre. Irgendwie. Und dann bist du raus vom Festivalgelände und dann standen die Gemeinde stand noch außerhalb vom Festivalgelände auch noch so mit dem Ohr an der Abzäunung. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist schon eine andere, das ist schon eine andere Geschichte. Und das gibt's aber nicht bei vielen KünstlerInnen. Das ist so, dass man, das ist eigentlich sowas, die lieben ihre KünstlerInnen nicht dafür, dass sie geile Hits schreiben, sondern dafür, dass sie so sind, wie sie sind. Genau.
Ja, mir gefällt das immer total gut. Und auch,
also das im wahrsten Sinne des Wortes Follower dann wirklich, so wie Jünger und Jüngerinnen.
Ja, die folgen halt auch wirklich um die ganze Welt.
Ja.
Oder dass dann, weißt du, von den deutschen Bands, welche dann international erfolgreich werden, das finde ich auch immer total lustig. Weißt,
das check ich irgendwie nicht.
Hunderttausende Bands, wo die Plattenfirmen alles drauf anlegen und das irgendwie auf international versuchen zu bügeln und es klappt nie. Und die Band oder die Künstlerin, die dann irgendwie Leute in Brasilien kennen, ist halt Nina Hagen.
Und Milky Chance.
Ja, gut, Milky Chance ist ja noch irgendwie, sagen wir mal, nachvollziehbarer.
Internationaler,
so vom, ne? Stimmt. Also passt so besser rein.
Stimmt. Ich habe zum Beispiel, letztens war ich mit Freunden aus den Niederlande zusammen und dann haben wir auch so über gemeinsame musikalische Sozialisierung geredet und dann haben wir zum Beispiel, also wir haben zum Beispiel Hermann van Veen gehört, aber auf
der
Deutsch.
Der auch ganz schöne Übersetzungen geschrieben
hat. Ja, super, super. Und dann haben die gesagt, ja, wir, die hätten ja auch viele deutsche Sachen gehört. Und dann haben wir halt gefragt, was sie so kannten. Ja. Und dann haben sie gesagt, Falco, Nena, Nina Hagen und Spider-Murphy Gang.
Ja, geil.
Und also, Spider-Murphy Gang, die singen ja nicht mal Deutsch. Und das kannten die.
Groß.
Ja.
Das ist ja geil.
Ja. Skandal im Sperrbezirk konnte der von der ersten Zeile bis zur letzten durchsingen.
Ich weiß nicht, also vielleicht ist es ein Romantizismus, aber ich habe immer das Gefühl, dass irgendwie
das Gute sich durchsetzt.
Das Gute siegt. So, damit können wir können wir das jetzt beenden.
Maite Kelly, die Liebe wird siegen.
Du hast gedacht, du wirst ein kleiner und verkannter Architekt, der sich selbst ein Baumhaus baut und sich fortan Narren versteckt. Dann kam einer, der wohl.
Das war der Salon Holofernes mit Francesco Wilking. Ich habe den Verdacht, dass wir das irgendwann nochmal machen müssen. Einfach ein bisschen mehr Zickzack schlagen und dann über die neuen Zickzacke nochmal sprechen. Dieser Podcast wird finanziert von meinen UnterstützerInnen auf Patreon. Die unterstützen aber nicht nur diesen Podcast, sondern alles, was ich so mache. Und das Ganze funktioniert wie so eine Art Abo-System. Ich lasse mir da von meinen Patrons über die Schulter gucken. Und es gibt extra Folgen für diese Patrons. Also man kann mich da Fragen fragen und dann beantworte ich die in Podcast-Form. Falls ihr das hier schön findet, in diesem Podcast mit mir rumzuhängen, dann könnt ihr das dort noch viel ausführlicher tun und mit mir weiter über Kreativität nachdenken.
Alle Lichter aus. Du dachtest, wenn ich richtig alt bin, hör ich endlich auf mit allem und dann fülle ich mein Leben nur mit schönem wahren Prallen. Du dachtest viel darüber nach und fasstest den konkreten Plan. Du wirst am ersten Tag als Rentner zum Haus deiner Eltern fahren.